ich beschreibe das so, um einfach uns mit reinzunehmen, in welcher Misere sich dort ein junger Mensch befindet, ne? Wie unfassbar hoffnungslos der alles vorkommt.
Jetzt höre ich schon da irgendwo durchs Fenster deutschlandweit den Aufschrei. Es ist so. Und ich gehörte lange dazu. Und hätte das nie eingesehen, wenn ich nicht durch mein Umfeld, ähnlich wie du, darauf aufmerksam geworden wäre.
Und dialektisch meint in der Philosophie im Prinzip Situationen, Theorien, Methoden, die davon abhängig sind, zwei widersprüchliche Positionen zu verbinden.
Du öffnest die Augen für das, was wirklich ist, und kannst dich dann entscheiden, dich davon weg oder in welche Richtung du dich bewegst. Ja, sehr plastisch, ja, finde ich gut.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Leon.
Ja, hallo, lieber Atze.
Ja, jetzt bist du ja endlich mal rangegangen. Fehlt eigentlich nur, fehlt nur noch, dass du sagst, ja, bitte, was möchtest du?
Ich bin im Bilde, dass wir beide hier an diesem heute, zumindest in Münster, sehr düsteren, draußen düsteren Sonntag versuchen, ein bisschen Sonne in die Welt zu bringen mit unserem kleinen, feinen Betreutes Fühlen Podcast und entsprechend heute aufnehmen. Und so sitze ich hier an meinem Schreibtisch in meinem kleinen Büro und freue mich sehr.
Ich sitze auch in Münster.
Allerbester Dinge. Du sitzt auch in Münster, wo? Im Hotel oder was?
Im Hotel mit Blick auf die Lamberti-Kirche und ja. Sehe, draußen ist es schlecht, habe gerade schon festgestellt, dass ich heute sage und schreibe 268 Schritte schon auf dem Tacho habe.
Hammer.
Und du?
Ich bin schon um den Aasee gejoggt. Ach. Ich bin gerade eben eiskalt duschen gewesen. Da habe ich mittlerweile eine mentale Technik, indem ich mir den eiskalten Fluss aus Südfrankreich vorstelle, diesen Bergfluss, wo wir immer im Sommer sind, und wie ich da reinspringe, und dann geht das gut. Und entsprechend habe ich ein paar mehr Schritte jetzt auf dem Tacho, aber so wollen wir am Sonntag ja nicht anfangen, oder?
Ich bin schwerst beeindruckt, wirklich.
Ja, zu Recht.
Keine Rede mehr von Lindor-Kugeln, Aasee, kaltes Wasser. Ich wurde gestern gefragt, sag mal, werdet ihr eigentlich gesponsert von Lindor?
Ja, das wäre fair. Das wär fair, wenn endlich mal ein bisschen Kohle da aus der Schweiz käme. Ich fahre da extra in die Zentrale, guck mir das alles an.
Richtig.
Fress das Zeug wie ein Kranker und nix, gar nichts kommt darüber. Außer Folgendes. Traumatisches Erlebnis für mich diese Woche.
Ja.
Ich war beim Arzt für einen Gesundheitscheck, den man machen muss, wenn man eine Versicherung braucht für Shows, die ausfallen könnten.
Ja.
Weißt du, so, dass du zeigst, dass du gesund bist. Denn es geht bei mir ja so langsam schon im Hintergrund auf die Planung der nächsten Tour zu.
Und ja.
Da muss ich das alles irgendwie checken und hast du nicht gesehen. So. Und dann, es waren auf vielerlei Ebene ein für mich schwieriges Erlebnis, weil ich musste dann da eine Urinprobe abgeben und das war so, weißt du, ich hatte
unter Druck.
Alles unter Druck, dann hatte ich in diesem Klo, weil ich alles eklig finde. Wenn da schon ein Kugelschreiber liegt mit so einem Klemmbrett, wo du dann irgendwie da deinen Namen eintragen sollst für die Urinprobe, dann denke ich mir, wer hat hier vorher alles, nachdem er da seinen Schwolleck in der Hand hatte, diesen Kugelschreiber angepackt, und dann habe ich alles mit diesen Papiertüchern umwickelt an meinen Händen und vorsichtig versucht, mit dem Ergebnis, dass ich nicht gelesen habe, dass man dieses Klebeschildchen erst beschriften soll und dann auf den Becher mit seiner Pisse drin. Das ist ja alles, das ist für mich echt eine ganz schwierige Umwelt da, so ein Urinprobenklo. Und dann habe ich erst das Zettelchen drauf geklickt und dann auf diesen Becher meinen Namen gekrakelt, weil das aber so ein Rillen-Kaffeebecher war dann mein Name komplett da drauf gekrakelt. Und dann komme ich da raus und dachte, nur weg hier.
Ja.
Hoffentlich können die das lesen und verwechseln mich jetzt nicht mit irgend so einem, der, und dann habe ich nachher, weiß ich nicht, falsche Werte. Sondern kommt die Arzthelferin genau nach mir in dieses sonst leere Klo und dann stand da noch so, stellen Sie eine bitte hier hin, und ich dachte, oh, jetzt muss hier gleich jemand meine Pisse tragen, und dann kam wieder an und ich wusste, es ist genau sie, und dann sage ich, sorry, ich habe es drauf gekrakelt, und die meint, ach, Herr Windscheid, ich kenne Sie doch, und da bin ich im Boden versunken. Ja,
das hat es alles noch schlimmer gemacht, ich kenne Sie doch.
Furchtbar.
Denkst du manchmal auch, so diese Mitarbeiterin beim Urologen, was die für
Moment, das war kein Urologe, das war ein Hausarzt.
Okay, ja, das macht's nicht besser, ne? Aber die kennen doch Menschliches und allzu Menschliches. Und ich denke da immer, ach Gott, was seid ihr große Seelen, dass ihr das alles so ertragen könnt?
Ja, ich weiß gar nicht, ob die da arbeiten, das selber so sehen, keine Ahnung.
Man hat so eine Distanz wahrscheinlich, oder?
Man hat so eine, genau, ich hatte nämlich ich wollte ja eigentlich noch den Bezug zu der Lindor-Kugel herstellen, weil Ich wurde dann auch da, haben 1000 Sachen mir gemacht und ich kann schon mal kurz vorweg sagen, overall gesund, also alles kein Problem.
Das wollten wir.
Aber ich musste dann auch auf so eine Waage steigen und
hat sie gesagt, aber vorsichtig.
Ja. Nein. Ich durfte einfach draufsteigen. Dann stieg ich da drauf. Dann meinte die, können Sie hier ruhig mal auf die Waage steigen. Ne? Und ich schon so, das ist für mich ein entscheidender Moment, weil du erinnerst dich, Uhu. Und ich steige auf diese Waage und das Ergebnis gefiel mir so gar nicht. Aber wirklich so gar nicht, weil die ist ja auch geeicht. Danach kriegst du da so einen Ausdruck von dieser Waage. Das ist so eine hochprofessionelle Waage, mehrere Seiten. Und da hat die so eine Heatmap aus Muskelmasse und Körperfett. Und da war auf dieser Heatmap einfach nur ein dicker, schwarzer Kreis oben rechts. Und da stand daneben zu viel Fett. Und das war das Kernergebnis meines Checks beim Arzt, dass ich jetzt schwarz auf weiß auf so einem Computerausdruck von einer professionellen Waage geeicht, nach deutscher Industrienorm vermute ich, da stehen habe, zu viel Fett. Und dann gab es da so eine BMI-Auswertung und ich war kurz vor Übergewicht. Also wirklich, muss ich dir vorstellen, so eine Skala. Und ich war genau an der Kante und bitte Leute, nicht ausrasten. Ihr wissen alle, BMI, das ist mindestens mal umstritten und das zu Recht. Und wir müssen jetzt auch nicht auf dem Körpergewicht rumreiten. Aber wenn dir das so einer so schwarz auf weiß da so rüberschiebt beim Arzt, da hast du die Lindor-Kugel noch mehr.
Ja, aber dafür geht man ja dahin, für die Wahrheiten.
Ja.
Auch
ja.
Wenn sie unangenehm sind.
Ja.
Kenne ich. Ja, vor allen Dingen so ein Arzt, der kann das auch so lässig sagen. Ah ja, das ist zu viel. Und dann denkst du, Moment hier, jetzt müssen wir wenigstens eine Kapelle spielen und das der Welt verkünden. Der Schröder hat zu viel auf dem Rippen. Also so viel muss schon sein, aber... Ja, man arrangiert sich.
Ja, man arrangiert sich. Ja, er meinte, ein bisschen zu viel Corona, ein bisschen zu viel gutes Leben, oder? Und ich so, ich konnte einfach nur sagen, ja, ja. Und deswegen achte ich da jetzt nochmal mehr drauf, so ein bisschen mehr. Wobei ich der...
Bist du Uhu oder ist das zu intim?
Ja, Uhu. Nein, ich bin Uhu. Kann ich. Aber pass auf, ich bin da hingegangen. Letztes Mal war ich wohl auf derselben Waage, vor Corona, 2019. Und ich habe 4 Kilo zugenommen. Da kann man jetzt sagen, in 4 Jahren ist geschenkt. Aber... Was ich ganz wichtig finde, und das ist mir auch eigentlich so die, ich arbeite jetzt ja die ganze Zeit an den neuen Inhalten schon für mich, ne, im Hintergrund, ja, ja. Und sammle und recherchiere und so, ich will unbedingt was machen zu diesem Thema, dass wir alle immer dieses uns verbessern und optimieren da noch was rausholen und da noch ein
Quäntchen. Kommst nie an.
Und ich denke das auch ganz oft bei unseren Körpern und ich denke, wenn du auf deinen Körper guckst mit so einer defizitären Brille und jetzt denkst, wieso wiege ich nicht unter 100 Kilo? Wieso habe ich da diese kleine Rolle? Wieso sehe ich da die Lindor-Kugeln an meiner Hüfte abgezeichnet? Dann machst du einen Fehler. Wenn du eine Motivation aus etwas ziehst im Sinne von, ich will was für meinen Körper und damit für mich tun, ne? Und nicht, um da von außen drauf zu gucken, wie auf so einen Gebrauchtwagen, sag mal, ist der Lack noch gut, sondern eher so, ich weiß, Geist und Körper hängen nicht nur zusammen, sondern sind im Zweifel sogar eine Einheit. Und deswegen bin ich jetzt motiviert zu sagen, ja, das tut mir ja jetzt auch gut, dass ich mich mehr bewege und nicht mehr abends noch nach der Show da 3 fettige, Burger mit Pommes mir reinziehe. So, und das ist eher das, wo ich drauf hinaus möchte. Ne? Und da war das gut, das so schwarz auf weiß auf dieser Heatmap zu sehen.
Ja, aber das fühlst, das musst du ja auch fühlen. Du musst ja eine Verbindung dazu haben, dass du das, was du willst, dass du dir die Wahrheit eingestehst. Wir sind schon nah dran an unserem Thema, ich weiß. Aber meine Befindlichkeit, wir haben uns ja heute nicht gefragt, wie wir uns fühlen. Wenn du das so schilderst, was du gerade geschildert hast, dann stelle ich an mir selber fest, dass ich mein ganzes Leben noch nie zufrieden war mit meinem Körper.
Echt?
Ja, auch das ist schon fast wieder ein weiterer Schritt zu unserem Thema. Ein totaler Widerspruch. Wenn ich nicht zufrieden bin, dann muss ich ja wirklich auch mal mich hinsetzen oder hinlegen oder was auch immer, spazieren gehen, mich dem stellen, mich mir stellen. Und bevor ich jetzt zu weiter reintappe in unser Thema, sollten wir es vielleicht jetzt auch mal offiziell eröffnen, oder?
Lass uns rein, weil wir heute was, glaube ich, unglaublich Spannendes vor uns haben. Ich liebe das Thema. Ich liebe auch die Frau, die wir gleich, eine ganz besondere Frau werden wir kennenlernen. Eine Star-Professorin und eine Psychotherapeutin, die wirklich nochmal einen anderen Blick auf einen Bereich der Psychotherapie der Welt mitgegeben hat. Das ist sehr, sehr faszinierend für mich. Vielleicht nehmen wir euch mal alle mit auf die Reise. Es geht heute um die Frage, wie wir mit inneren Widersprüchen leben können. Dass wir A wollen, aber auch B. Dass wir wissen, dass wir uns irgendwie verändern müssen und uns irgendwie gleichzeitig selber im Weg stehen. Und wir wollen vor allem am Ende für euch klären, wir haben da ganz konkrete Schritte, wie man solche inneren Widersprüche lösen kann.
Ja, und ohne dass wir es ja beabsichtigt haben, haben wir ja schon darüber gesprochen gerade.
Ja, du hast
das
recht.
Das passt zum Thema. Und das kennen wir alle, dass wir so mit Kleinigkeiten nicht zufrieden sind in unserem Leben. Und da tut sich der Widerspruch auf. Wir haben gerade über das Essen gesprochen. Natürlich, wenn man sich was wünschen könnte, würde man vielleicht so ein Sixpack haben wollen wie Cristiano Ronaldo. Aber bitteschön auch zwischendurch mal eine Pommes mit doppelt Mayo. Oder die Lindor-Kugeln oder die Chips. Heute Nacht ist ja wieder Super Bowl, was da an Chips wahrscheinlich weggefressen wird. Und so geht's ja mit ganz vielen Sachen. Eben auch in Beziehungen. Man ist mit der Beziehung nicht so ganz zufrieden. Trägt das aber teilweise über 20 Jahre. Ich rede darüber in meinem neuen Programm, dass ich sage, ja, das, wenn du so zur Seite guckst und siehst deinen Partner und das gute Gefühl, ist ja alles in Ordnung. Aber wenn du denkst, ach scheiße, das werden noch lange 20 Jahre, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du stellst dich dem oder eben auch nicht und musst mit dieser Diffusion in dir weiterleben. Kann aber auch ganz schön krank machen.
Ja, ich finde auch, wenn wir gerade über Körper gesprochen haben, dass ich auch immer so einen Zwiespalt merke zwischen einerseits weiß ich, dass es mir gut tut, mich auch so zu nehmen, wie ich bin und jetzt nicht immer da zu stehen und schon gar nicht auf der Waage irgendwie die Kilos zu zählen, ne, und so zu denken, boah, und wie gesagt, immer Defizit. Und andererseits denke ich mir, aber ich will ja auch was für mich tun und ich will ja auch was für, und jeder, der diesen Schweinehund kennt, weiß, ey, jetzt die Joggingschuhe wieder anziehen, obwohl es draußen nieselt und um Ase dampfen, das kostet Überwindung, ne? Und ich glaube, dieser Spagat, den haben wir in ganz verschiedenen Bereichen und dem widmen wir uns.
Ja, aber gehen wir nicht den ganzen Tag mit unseren Widersprüchen um, sondern beim Aufstehen, du weißt ja, dass du das Handy nicht nehmen solltest.
Jo.
Trotzdem machst du es. Wir haben es ja hier schon mal gesagt, morgens vielleicht erstmal Zeit für Gedanken nehmen, vielleicht eine Buchseite lesen und seien es nur drei Sätze. Klingt ja auch gut. Und dann sagen wir alle, ja, stimmt. Ja, möchte ich auch eigentlich und machen es nicht. Schon ist der erste Widerspruch des Tages perfekt. Wahrscheinlich träumt man sogar widersprüchlich. Mann, da ist, das ist, es gibt so viel Zitate auch dazu, ne? Das ist, und eins der ältesten ist von Galileo Galilei. Kleiner hatte ich es heute Morgen nicht.
Hast du in deinen Zitatsynapsen gegraben?
Ja, ich sammle ja immer, ne? Meine Sammlung läuft schon fast über. Ich könnte tatsächlich auch ein Buch rausbringen unter Jorge Bukaki. Aber das hat mir heute
Jorge Bukaki, so wirst du zum Muscle Dilf und dann so ein Buch mit 365 Zitaten.
Damit wirst du mich immer wieder aus dem Sessel holen können. Das ist so lustig.
Okay, Entschuldigung.
Ja, ich find's gut.
Galileo, bitte.
Wie soll ich den denn jetzt noch ernsthaft rüberbringen? Aber er sagt, zwei Wahrheiten können sich nie widersprechen. Und
Moment, ach, das war's schon.
Ja, genau. Je kürzer, desto besser. Da kommen noch einige Klopper heute in dieser Richtung, aber
zwei Wahrheiten können sich nicht widersprechen. Okay.
Und kennst du das? Du liest so einen Satz fast auf dem Sprung unter die Dusche und bleibst aber 5 Minuten länger unter der Dusche, weil du denkst, ey, verdammt. Ja. Und dieser Kampf klingt so negativ, aber dieses Leben tobt jeden Tag in uns, dass wir ja die Wahrheit vielleicht kennen oder fühlen. Aber der Selbstbetrug klappt ja immer noch am besten.
Ja.
Und darum geht's ja heute. Wenn wir was verändern wollen, wie viel Wahrheit brauchen wir dafür?
Ich habe für uns eine, wie angekündigt, Psychologin quasi dabei. Und die musst du dir so vorstellen wie eine mittlerweile 80 Jahre alte Frau, die so einen, finde ich, relativ strengen und gleichzeitig total verbindlich sympathischen Blick hat. Die hat so eine fast schon Dumbledore-artige Brille auf der Nasenspitze und so eine mittellange, fast schon weiße Haarfrisur. Und die ist Psychologieprofessorin, sie ist Psychotherapeutin und sie hat ein Buch geschrieben, was heißt A Life Worth Living. Also ein Leben, das es wert ist zu leben. Und die Rede ist von Marsha Linehan. Hast du die schon mal gehört? Also sagt dir der Name was?
Nein, noch nie gehört.
Das finde ich immer ganz interessant, weil ich denke so, wenn man auf der Straße 100 Leute fragt, sag mal Psychologinnen und Psychologen, dann Sigmund Freud kennt jeder, dann kommt vielleicht noch mancher auf Adler oder sowas, ne, und weiß nicht, zwei, drei andere, so von diesen ganz, ganz prominenten Namen
Carl
von
Gustav
vor Jahrzehnten.
Jung, ja.
Mhm. Ja, So, ne? Aber so jemanden hat kaum jemand auf dem Radar, dabei hat die wirklich, wirklich, finde ich, was Spannendes eingebracht. Und zwar gab es in dem Buch eine Stelle, die mich total abgeholt hat, wo ich so saß und dachte, okay, diese zwei Sätze, wenn man die so ein bisschen sacken lässt, ist ein bisschen mehr als jetzt bei Galileo, aber das wäre so für mich auch so 5 Minuten unter der Dusche länger stehen bleiben. Die sagt Folgendes. Die meint, wenn sie als Therapeutin arbeitet und jetzt kommt ein Klient zu ihr in die Praxis, ja, und du willst jetzt mit dem arbeiten, du willst dem helfen, dass der sich verändert im Prinzip, weil der kommt ja nicht ohne Grund zu dir, der hat irgendein Problem. Und jetzt sagt er dann, wie, sie sagen mir, dass ich das Problem bin,
ja,
und damit beschwert sich der Klient quasi schon.
Also
und
jetzt sagt die, jetzt, da müsste man, glaube ich, konkret werden. Sie sagt zum Beispiel, sie sind Alkoholiker oder sie sind bipolar.
Ja,
wie muss man sich das vorstellen?
Ich würde mir das jetzt so vor, vielleicht ist Alkoholsucht ein gutes Beispiel, ne? Da würde man dann sagen, schauen Sie mal, ich sag's jetzt ganz in einem Satz, Sie trinken zu viel Alkohol, das muss sich ändern.
Ja.
Und dann würde der sagen, was ist das jetzt für eine Vorwurfshaltung? Wieso machen Sie mir jetzt einen Vorwurf? Ich soll jetzt das Problem sein, ich bin doch hier, damit Sie mir helfen.
Ja.
Und wenn du gleichzeitig jetzt, und das sagt sie, das wäre für sie eben dieser Widerspruch, wenn du gleichzeitig jetzt sagst, passen Sie mal auf, Sie müssen ihr Leben tolerieren, Sie müssen sich akzeptieren, ihr Leben akzeptieren, dann kommt der Protest vom Klienten, wie wollen Sie mir gar nicht helfen? Ich bin doch hier, damit es Veränderung gibt.
Ah, okay.
Und dieser Widerspruch, okay. Ne? Du bist einerseits da, weil du möchtest, dass sich was verändert und gleichzeitig fällt es dir unglaublich schwer, vielleicht auch den Teil dessen, was du als Problem da mitbringst, anzuerkennen. Das fand ich einen interessanten Start. Ja, also du sagst mir, ich bin das Problem.
Ja.
Das werfe ich dir vor. Wenn du mir sagst, nee, akzeptier mal, wie du bist und dann können wir von da aus gucken, wie es weitergeht, dann wirfst du mir vor, hä, willst du mir gar nicht helfen? Soll ich einfach so bleiben, wie ich bin? Ich bin doch hier mit einem Problem.
Ja, gar nicht so leicht zu verstehen. Aber ich glaube, das ist die Grundlage für das, was wir heute vorhaben.
Hast du es denn gepackt? Weil ich fand auch, man musste es so ein bisschen sacken lassen.
Ja, ich habe es jetzt natürlich eine Zeit lang sacken lassen können und habe mir meine Gedanken dazu gemacht. Aber klar, wir stellen uns nochmal den Alkoholiker vor. Der sitzt da, der kriegt gesagt, du bist Alkoholiker. Und sagt, hey, wahrscheinlich, naja, man wird sich ja mal ein Gläschen trinken dürfen. Und dann sagt die Therapeutin, sagt, jetzt akzeptieren Sie das doch einfach mal. Und in dem Moment denkt er, also ich soll hier einfach nur meine Akzeptanz lernen, ohne zu ahnen, dass das erstmal der Schritt ist, um das Verhalten irgendwann zu ändern, oder?
Ja, ganz genau. Und das Buch, wenn man das auch liest, dann merkt man, man muss sich schon auf diese gesamte Gedankenwelt so ein bisschen einlassen. Man kann das nicht in einem Satz hier runterbrechen. Für mich war das so der Türöffner. Wir gehen, glaube ich, mal einen Schritt weiter und ich hoffe, dann wird das im Laufe dessen, was wir gleich noch klären, zu den ganzen Widersprüchen, die es in uns geben kann, auch völlig losgelöst von Therapie,
ja,
dass da was drinsteckt. Ja? Also für mich war so der Punkt, diese Widersprüche, die wir im Leben haben, vielleicht lassen wir jetzt schon mal die Therapiepraxis weg und denken einfach nochmal an alles, was wir selber so erleben.
Genau.
Einerseits wollen wir uns verändern und andererseits wollen wir nicht anerkennen, dass wir mit dem, wie wir sind, Teil des Problems sind.
Ja,
das vielleicht erstmal akzeptieren müssten. Und diese Arten von Widersprüchen, also ich gebe dir ein Beispiel aus meinem Leben, wo ich das so ganz stark gemerkt habe. Ich habe immer viel gemacht und getan irgendwie so, ne? Gerne Sachen gemacht, gerne viel auch gearbeitet und bestimmt auch an vielen Stellen zu viel gearbeitet.
Ja.
Und ich habe das große Glück, dass dann so Leute wie jetzt mein engstes Umfeld, Beispiel in dem Fall jetzt mein Vater, mir dann auch sagen, hey, du musst da aufpassen, ne? Und dann habe ich dann gemerkt, das ist gut, dass ihr mir das sagt, aber das beste Gespräch mit meinem Vater dazu war, als der mir irgendwann gesagt hat, ja, aber wenn du das so gerne machst und wenn du da so viel draus ziehst und wenn dir das viel gibt und du das mit so einer großen und auch weitestgehend gesunden Leidenschaft tust, dann ist das auch okay, dass du das tust. Und ich merkte so für mich, hey, seitdem ich akzeptiert habe, yo, ich bin einfach irgendwie ein Stück weit ein vielleicht getriebener und im wirklich nicht positiven Sinne perfektionistischer Mensch, der vielleicht manchmal auch über seine Grenzen hinausgeht und dann zu viel macht. Seitdem ich das akzeptiert habe, und das ist jetzt, weiß ich nicht, schon über ein Jahr her, dieses Gespräch mit meinem Vater, wird das besser.
Ja.
Also verstehst du, was ich meine?
Total, aber es ist ja noch gar nicht so lange her und trotzdem fühlst du dich jetzt wohler damit, nehme ich an, weil du das angenommen hast für dich.
Ich habe das angenommen, dass ich so bin Und seitdem fängt in mir eine Veränderung an, merke ich.
Ja, ne? Ja.
Ich wehre mich nicht mehr so sehr dagegen. Ich verurteile mich nicht auf so einer zweiten Ebene dafür. Man ist ja unglaublich gut in so Meta-Verurteilungen. Dann bist du nicht nur gestresst, weil du gerade viel zu tun hast, sondern du machst dir auf so einer Meta-Ebene nochmal zusätzlich Stress und einen Vorwurf, weil du dir doch gesagt hattest, du wolltest weniger arbeiten. Und das wäre im Prinzip das Gegenteil von, hey, ich akzeptiere, dass gerade viel los ist oder dass ich jemand bin, der gerne und viel macht und tut und manchmal auch zu viel macht.
Ja.
Weil wenn du das nämlich annehmen würdest, ließe dieser Stress schon mal auf der zweiten, auf dieser Metaebene nach. Und für mich ist so, dass ich merke, seitdem ich das annehme, dass ich ein Stück weit so bin, hat eine Veränderung stattgefunden. Und das ist eben dieses Paradoxe.
Ja, und war das ein Prozess oder war es
total,
so auf dem Nachhauseweg von deinem Vater schon, dass du gesagt
Nein.
hast, nee, hat er recht, ganz klar?
Nee, ganz im Gegenteil. Das war auch nicht das. Es hat auch nicht gereicht, das einmal zu hören. Ich habe mal bei Matze Hielscher das Interview mit, ich glaube, es war Anne Will in seinem Buch gelesen und die hat auch gesagt, ey, wenn du beruflich vorwärts, was wirklich was bewegen willst, vorwärts kommen willst, ne? Und ich habe das dann von deren riesigen Dimensionen auf meine kleineren runtergebrochen und für mich gedacht, jo, ich möchte was bewegen und ich möchte meine Botschaften mit Leuten teilen und ich möchte mich für Wissenschaftskommunikation stark machen und so weiter. Also ich sehe da eine Mission für mich. Dann sagte die, dann musst du auch bereit sein, die Extrameile zu gehen. Und dann ist das auch normal, dass du am Anfang vielleicht einfach, gerade am Anfang von der Karriere, viel, viel, viel Aufwand da reinsteckst und viel Energie. Und das war so ein zweiter Moment, wo ich so gemerkt habe, yo, das passt auch wieder, ne, in den Weg, den ich jetzt vielleicht eingeschlagen habe und für mich, wie du gesagt hast, als Prozess verarbeiten will.
Ja, und für uns Normalsterbliche, die wir vielleicht nicht so nerdig, nicht so beflissen, das Wort besessen benutze ich jetzt mal nicht, ne? Sind wie du. Ich bewundere dich ja auch dafür. Das bringt's ja auch mit sich. Aber wir haben halt vielleicht unsere kleinen Widersprüche, wo wir
ja, aber ganz, Entschuldigung,
uns auch,
ich kurz was
auch
gegen
jemand
sagen.
Drauf hinweisen kann, sollte.
Ja, aber ich finde das, sorry, ich möchte gar nicht, dass das eine großes und das andere klein ist.
Okay.
Ich glaube, dass wir das als Wertung rausnehmen müssen.
Ja.
Und ich glaube auch, jetzt, das war jetzt einfach meine Geschichte oder das ist ein Widerspruch, den ich an mir beobachtet habe. Ich will viel machen und tun und was erreichen und ich will aber auch ein Leben haben und die Balance zu finden, fällt mir nicht immer leicht. Jeder andere wird jetzt für sich eigene Themen haben.
Ja.
Ich will
ja.
meine Eltern mögen und lieben und gleichzeitig waren die nicht gut zu mir. Das kann ja ein viel, viel größeres Thema sein, ne? Und
ja.
auch ein viel größeres ja. Gewicht haben und ein viel krasserer Widerspruch. Also ich glaube, wir sollten das gar nicht werten, sondern uns einfach bewusst machen, dass wir wahrscheinlich alle solche Widersprüche in unserem Leben irgendwie unter einen Hut bringen müssen.
Ja, manchmal ist man ja auch enttäuscht von sich selbst, wenn man sich ganz klar da irgendwo einordnen kann. Dass man vielleicht zu faul ist, dass man zu phlegmatisch ist, dass man
ja.
gerne ungesunde Sachen isst, dass man raucht, dass man zu wenig Sport macht. Es heißt ja auch, Enttäuschung ist was Gutes, weil es ist das Ende der Täuschung.
Ja.
Und ja, das muss man, glaube ich, erst begreifen. Ja, dass man nicht das Schwergewicht auf diese Enttäuschung dieser Einsicht oder dieser Nachricht legt, sondern auf den initiierten Neuanfang dadurch. Wenn du weißt, wo du stehst, dann kannst du von da aus arbeiten. Aber wenn das in dir selber noch diffus ist, dass du gar nicht weißt, bin ich jetzt so, bin ich nicht so, jetzt komme ich mal wieder zum Alkoholiker zurück. Wenn du dich viermal im Monat betrinkst, also sagen wir mal jeden Samstag, bist du Alkoholiker. Jetzt höre ich schon da irgendwo durchs Fenster deutschlandweit den Aufschrei. Es ist so. Und ich gehörte lange dazu. Und hätte das nie eingesehen, wenn ich nicht durch mein Umfeld, ähnlich wie du, darauf aufmerksam geworden wäre. Und es war so gut, der Wahrheit mal einfach ins Auge zu schauen. Jetzt wird jeder sagen, ja, ist doch noch normal, mein Gott. Nein, ist es nicht. Unter anderem von unserem lieben, lieben Freund und Autor Daniel Schreiber draufgebracht, habe ich der Wahrheit dann ins Auge gesehen. Und da kann man auch was unternehmen. Das zahlt genau darauf ein, was du als ja. Wesen dieser Therapie eben beschrieben hast. Dass man erstmal, der erste Schritt ist, dass man einsieht, wo man steht. Und nicht, und das auch akzeptiert erstmal.
Ja.
Und von da aus ja. kann man sich verändern. Ja.
Gleich fühlen wir weiter, jetzt kurz Werbung.
So, unser Werbepartner heute mal wieder Coro. Mit großem Vergnügen kennt ihr ja schon, wir als Ultras begeistert dabei. Ihr merkt schon am Beben in meiner Stimme, die Coro-Drogerie bringt uns eigentlich das, was wir auch wirklich wollen, oder?
Yes, und nicht nur das, die achten wirklich darauf, dass das Ganze so nachhaltig wie möglich stattfindet. Ich habe zum Beispiel da das klingt jetzt komisch, extra natives Olivenöl. Ich weiß gar nicht, wofür das nativ steht, aber das Olivenöl von Coro schmeckt überragend. Und die Idee ist ja, dass sie tatsächlich große Gebinde haben, aber auch kleine Portionen. Ich habe dann tatsächlich 12 mal einen Liter bestellt. Da habe ich das einmal sicher da und wir sind ja auch eine WG und dieses Olivenöl ist so geil, das kannst du auf dem Brot machen und mit so ein bisschen Salz drauf, schmeckt schon Hammer. Kannst es natürlich auch zum Kochen verwenden. Einfach für mich das Beste, dass du so ein größeres Gebinde kriegst und das alles, wie immer bei Coro natürlich, mit dem Hintergrund, dass möglichst wenig Abfall entsteht. So, ihr kriegt noch was von uns, wenn ihr bei Coro bestellt.
Richtig. Also corodrogerie.de, ganz einfach. Und wenn ihr bestellt, gibt es einen Rabatt von 5%. Und zwar müsst ihr dort den Code Fühlen eingeben. Ist genauso einfach, wie es sich jetzt anhört. Also geht auf corodrogerie.de und ihr werdet schon bald die köstlichsten Sachen in eurem Schrank finden.
Ich habe übrigens letztens mal gehört, dass die betreute Fühlen-Community, ich meine ja nicht nur bei uns Podcast-Werbung, aber dass wir hier die meisten Coro-Bestellungen abschießen. Also, ihr scheint Fans zu sein.
Die größte Begeisterung.
Ja. Danke, Coro.
Das war die Werbung.
Wir werden gleich, ich finde das ganz schön und auch sehr, sehr ehrlich, was du da gerade geteilt hast. Die Therapeutin, die Marsha Linehan, die wir gleich noch kennenlernen, die wird auch eine Geschichte aus ihrem Leben mitbringen, wo man merkt, okay, krass, dieses ganz am Boden sein und das zu erkennen und das zu akzeptieren und von da dann die Veränderung zu leben, das spielt bei dir eine große Rolle. Du hast jetzt gerade schon einen riesen Widerspruch von dir ja beschrieben. Gibt es auch so, also hast du mehrere solcher Bereiche? Weil ja, das geht mir nicht ähnlich. Ich finde, man hat so ganz viele, mal größer, mal kleiner. Ja, aber
ich nehme einen Bereich,
mal schwerer, mal weniger schwer.
Den wir teilen wahrscheinlich. Ich habe manchmal wahnsinniges Fernweh. Ich lese von irgendwelchen Ländern, Plätzen, Menschen, wo ich denke, da muss ich hin, aber ich muss dafür ein Flugzeug besteigen. Und möchte ich das nicht, ich mach's dann aber. Und ich weiß, also mittlerweile versuche ich das in mir nicht wegzudrängen, sondern akzeptiere das in dem Moment.
Ah ja.
Ja, und dann, ich weiß nicht, was es mit mir macht, aber wenigstens akzeptiere ich das. Ich rede nicht mehr drum herum. Ach, nee, dafür mache ich ja das nicht und dafür mache ich das nicht. Nein, ich fliege tatsächlich. Oder bei Klamotten. Wir wissen alle doch im Prinzip, das kriegen wir jede Woche um die Ohren gehauen, welche Produktionsbedingungen wir in Bangladesch, in China vielleicht sogar genauso schlimm und so weiter haben. Und im Zweifel kaufst du dir dann doch das tolle Sweatshirt, was aber so gut aussieht. Es sind überall Widersprüche. Und ja, in Beziehungen haben wir Widersprüche. Vielleicht willst du die Freiheit haben, aber gleichzeitig willst du in der Beziehung sein. Geht nicht. Oder nehmen wir dein Beispiel. Ne? Vielleicht hast du innerlich so ein bisschen die Nase voll vom Chaos in der WG, ne? Weil du dem so ein bisschen entwachsen bist, aber irgendwie willst du auch da bleiben.
Ja.
Und auch da musst du ja irgendwann dir die eine oder andere Seite eingestehen.
Ja, das könnte man jetzt vermuten. Man könnte jetzt sagen, ich muss mir die eine oder die andere Seite eingestehen. Das war für mich auch lange Zeit so der Gedanke. Ja, da musst du halt irgendwann deine Entscheidung treffen und jetzt schlägst du den Weg A oder den Weg B ein. Marsha Linehan hat einen etwas anderen Ansatz.
Ah, okay.
Und um den wirklich zu verstehen, ja, das fand ich eben so interessant. Um da reinzugehen, müssen wir die jetzt ein Stück weit besser kennenlernen und dann werden wir auch ihre Therapiemethode verstehen, die dialektisch-behaviorale Therapie. Marsha kommt am 5. Mai 1943 zur Welt. Das ist eine exzellente Schülerin von Anfang an. Die ist ein absolutes Naturtalent am Klavier. Wir sind in Oklahoma, genauer gesagt in Tulsa und da lebt diese Familie. Sie ist eins von 6 Kindern. Die Familie ist so upper middle class. Der Vater irgendwie ein sehr erfolgreicher Mann in der Ölindustrie. Die Mutter total connected in der Gesellschaft dort.
Oh ja.
Die Geschwister sehen
bessere
gut
Kreise.
Aus, sind beliebt, bessere Kreise, alles toll. Nur Marsha fühlt für sich, ich bin anders, ich bin das Problem. Sie wird immer wieder von ihren Brüdern so gerufen, Marsha, Million Tonnen, Motormouth, so, ne, also die ist nicht ganz so schlank wie der Rest, sagt sie. Sie passt irgendwie nirgendwo so ganz rein. Sie fühlt sich total missverstanden, unerfolgreich und kommt nicht an. Mhm. Und das geht so die ganze Zeit, bis sie dann irgendwann so starke Kopfschmerzen hat und auch so einen sozialen Rückzug, dass sie dann in eine Klinik kommt, eingewiesen wird in das Institute of Living. Und ihre jüngere Schwester sagt, das müsst ihr euch so vorstellen, das sind die 1960er Jahre in Oklahoma in den USA. Ne? Man hatte überhaupt keine Ahnung, was macht man mit so einem jungen Mädchen. Kein Mensch weiß damals, was mentale Störungen sind, psychische Störungen sind. So, jetzt haben die da irgendwie einen lokalen Psychiater aufgesucht, der sagt Institute of Living. Da wird die also eingewiesen und bekommt die Diagnose Schizophrenie. Die wird mit ganz verschiedenen Medikamenten zugepumpt. Die bekommt stundenlange Freudsche Analysen, die die so ertragen muss. Sie wird irgendwie festgeschnallt und bekommt Elektroschocks als Versuch, diese junge Frau zu behandeln, die wirklich so gar nicht zurande kommt. Die ist jetzt 17 Jahre alt mittlerweile und es wird schnell klar, auch in der Klinik, die kriegen keinen Zugang zu der. Ne? Die kommt dann in ein Isolierzimmer in der Abteilung Thompson 2. Das ist so für die schwerstkranken Patienten dort vorgesehen. Und zwar, weil das Personal sagt, wir sehen keine Alternative. Die greift sich immer wieder selber an. Die verbrennt sich die Handgelenke mit Zigaretten. Die verletzt sich die Arme, die Beine, den Bauch. Die benutzt jeden scharfen Gegenstand, den die irgendwie in die Finger bekommt. Und jetzt in diesem Isolationsraum, musst du dir vorstellen, kleine Zelle. Also kleiner Raum mit einem Bett, einem Stuhl und einem winzigen vergitterten Fenster. Da gibt's jetzt keine Waffen, keine Möglichkeiten eigentlich, sich selber zu verletzen. Aber ihr Drang, schreibt sie, sagt sie später im Interview auch mit der New York Times, zu sterben, der ist stärker.
Ach.
Ja, und jetzt fängt die an, ihren Kopf gegen die Wand zu schlagen, gegen den Boden. Ich beschreibe das so, um einfach uns mit reinzunehmen, in welcher Misere sich dort ein junger Mensch befindet, ne, wie unfassbar hoffnungslos der alles vorkommt. Und die wird entlassen. Man ist sich einig, so gut läuft das mit der nicht. Die ist jetzt völlig verzweifelt, mittlerweile irgendwie Anfang 20. Da sagen die Ärztinnen und Ärzte, boah, wissen wir nicht, geringe Chance, dass die es überhaupt schafft, hier, ne, außerhalb des Krankenhauses zu überleben. Die wird bestimmt nochmal sich ganz, ganz schwer tun. So, das stimmt auch, sie wird überleben, aber es gibt mindestens einen Suizidversuch in Tulsa und sie kommt wieder in ein Krankenhaus. Kämpft sich aber so durch, so beschreibt die das. Ne? Hier geht es bei ihr auch ganz viel dann um Glauben, katholischen Glauben, in dem die ersten Halt findet, berappelt sich und wird es schaffen, ein Psychologiestudium zu absolvieren.
Hammer.
Sie wird es schaffen, zu promovieren und dann irgendwann Psychologieprofessorin an der renommierten University of Washington zu werden.
Ja.
Und dort eben eine Therapieform entwickeln, die einen ganz neuen Ansatz beinhaltet. Und das Ganze, und deswegen war mir das so wichtig, ne, dass wir mal kurz verstehen, wo kommt ihr, wer ist das?
Ja.
Basierend auf ihrer Erfahrung. Sie sagt, ich habe beschlossen, super suizidale Menschen so als Zielgruppe auszuwählen. Das jetzt sind ihre Worte, super suizidale Menschen, also die allerschlimmsten Fälle, wie sie sagt, weil ich dachte, dass dies die unglücklichsten Menschen der Welt sind. Sie denken, dass sie böse sind, dass sie schlecht, schlecht, schlecht sind und ich verstand, dass sie es nicht sind.
Ja.
Ich verstand ihr Leiden, weil ich dort gewesen war, in der Hölle und nicht wusste, wie ich herauskommen sollte.
Das ist ein Satz, der es sehr rüberbringt, finde ich, weil ich dort gewesen bin.
Ja.
Sie wusste, wie die Hölle sich anfühlt und wie es dort aussieht. Ja. Ach, super interessant.
Genau. Und sie sagt, die Lösung, zu der ich dann gelangt bin, ne, in der Arbeit mit diesen Leuten, in dem Versuch, denen zu helfen, was ja, finde ich, einfach ein total wünschenswerter, ein total menschlicher Akt auch ist, in dem Versuch, den Menschen zu helfen, das war eine Balance zwischen Akzeptanz und Veränderung zu finden. Ein dynamischer Tanz zwischen diesem Hin und Her, Hin und Her, Hin und Her. Ein Gleichgewicht zwischen dem Verfolgen von Veränderung und dem Verfolgen von Akzeptanz.
Das ist gar nicht so leicht zu verstehen. In diesem Zusammenhang die Akzeptanz. Und ich glaube, das ist elementar für das Thema heute, dass wir das immer wieder betonen, dass sobald du es akzeptierst, du von diesem Punkt eben aus arbeiten kannst. Deswegen fand ich den Satz auch so wichtig, dass sie sagt, ich war in der Hölle, ich weiß, wie sich das anfühlt.
Ja.
Ja, von da aus beginnt die Veränderung, weil man dann den Standpunkt kennt. Ja.
Genau, und jetzt müssen wir noch dazu sagen, ne, wir sind mittlerweile viele Jahrzehnte weiter und es ist mir auch ganz, ganz wichtig, das zu unterstreichen.
Ja.
Die Hölle, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ach doch, das hast du ja schon öfter auch erzählt. Also wahrscheinlich ganz vielen geht es da wie uns beiden, dass in unserem Umfeld Suizide schon stattgefunden haben. Und dieses Thema wird ja so oft in unserer Gesellschaft platt gemacht, nicht drüber geredet, weil man vielleicht auch Ängste davor hat. Und das halte ich für ganz, ganz falsch. Ne? Es ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Es ist wichtig, dass die Betroffenen wissen, dass es wirklich mittlerweile gut etablierte Therapieformen gibt, die auch helfen, aus dieser Hölle rauszukommen. Und darum soll es jetzt auch gehen. Marsha Linehan entwickelt jetzt eine eigene Therapieform. Da müssen wir dazu sagen, sie bedient sich vieler Techniken, die schon da sind und entwickelt jetzt eine Unterform der Verhaltenstherapie.
Wie muss man sich das vorstellen? Eben auch so akademisch. Das, wie ist so ein Weg? Wie entwickelt man so eine Therapie? Man hat bestimmte Erfahrungen, man forscht und versucht vorhandene Therapien zu beleuchten, da Elemente rauszunehmen, um die zu einer neuen Therapie zusammenzusetzen, plus der eigenen Ideen?
Na, man muss ja jetzt dazu sagen, dass wir diese klassische Aufteilung von wegen, das ist hier eine Verhaltenstherapie und das ist jetzt eher so eine psychoanalytisch-psychodynamische Therapieform, dass es das zum Glück zwar noch gibt, aber die, und das finde ich den wichtigen Punkt, die Idee, dass wir das so ganz klar in Schubladen aufteilen müssten, dass das aufbricht und dass man eigentlich sagt, pass mal auf, das Beste aus allen Welten, verbinden wir uns und da kann es dann natürlich noch Schwerpunkte geben, gibt's auch noch und da gibt's sicherlich auch noch Leute, die sagen würden, nee, nur die eine Form ist jetzt die allerbeste und die richtigste, aber dass zum Beispiel Achtsamkeitstechniken, dass Methoden der Akzeptanz, dass Verhaltenstechniken oder Exposition bei Angst, stell dich deiner Angst, wenn du sie loswerden möchtest, das ist so etabliert mittlerweile, da wirst du kaum jemanden finden, der da gut in dem Bereich arbeitet, der sagen würde, bei einer spezifischen Phobie machen wir jetzt keine Exposition. Also es ist vor allem mittlerweile, hier sind wir ja jetzt nochmal ein paar Jahrzehnte zurück, das Ganze hat so in den 80er Jahren stattgefunden, das Entwickeln dieser dialektisch-behavioralen Therapie, da sind wir mittlerweile ja zum Glück weiter. Ne?
Ja.
Und trotzdem, klar, irgendwo hast du so deinen besonderen Blick drauf. Wir müssen jetzt auch dazu sagen, dass Marsha Linehan das also ganz spezifisch für chronisch suizidale PatientInnen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung entwickelt hat. Ich weiß auch, das klingt jetzt erstmal alles sehr speziell und das klingt auch alles erstmal sehr düster, wenn wir deren Geschichte hören. Aber ich finde, und das war so für mich das Wertvolle an ihrem Arbeiten, wenn man diese dialektisch-behaviorale Therapie versteht, und da schließt sich jetzt schon der erste kleine Kreis zu unserem Anfang, dann wird man was lernen über diese inneren Widersprüche.
Ja.
Und deswegen gehen wir da jetzt rein. Das ist also eine Therapieform, die vor allem darauf abzielt, eine Verbesserung in den Strategien zur Emotionsregulation zu bekommen. Passt also entsprechend in unseren kleinen Gefühlspodcast hier. Und wir drehen das Ganze, was abgekürzt DBT heißt, für dialektisch-behaviorale Therapie, mal kurz um, weil ich hoffe, das T ist klar. Therapie, müssen wir nicht weiter drüber reden.
Ja.
Behavioral, also Behaviorism, das ist so verhaltensbezogen, verhaltensbestimmt. Das ist eine Art der kognitiven Verhaltenstherapie.
Mhm.
Auch da würde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen wollen. Da haben wir schon genug zu gesagt. Das Spannende ist für mich das D, das Dialektische. Und dialektisch meint in der Philosophie, im Prinzip Situationen, Theorien, Methoden, die davon abhängig sind, zwei widersprüchliche Positionen zu verbinden, zu lösen, aufzulösen. Also im Prinzip ist die Dialektik eine Synthese von zwei verschiedenen Polen. Ne? Also im Prinzip versuche ich, zwei Gegensätze zur Koexistenz zu bringen. Und das klingt jetzt alles theoretisch, machen wir es mal einfach. Du kannst schwach sein und du kannst stark sein.
Das wollte ich gerade dazu sagen, ist nicht das eigentlich auch die Einsicht, dass eben alles dialektisch ist und sobald wir uns dagegen stellen und aufhören mit der Dialektik, fast in jedem Bereich findet keine Entwicklung mehr statt. Ja.
Ja, also alles dialektisch ist jetzt, kann man so und so sehen, ne?
Zwei plus zwei ist vier. Das Leben ist ja nun mal dialektisch, ne?
Ja, da wäre ich dabei, ne? Total.
Ja.
Und um das nochmal so aufzugreifen, du kannst total glücklich sein in deinem Leben und das heißt nicht, dass du nicht auch traurig sein kannst. So, ne? Du kannst ein total starker Machertyp sein und das heißt nicht, dass das nicht auch okay ist, vor deinem Sohn zu weinen.
Ja, ja.
Und wenn du nicht vor deinem Sohn weinst, dann machst du eben genau, weil du was unterdrückst und sagst, ich bin doch ein starker Machertyp, ich weine hier vor gar keinem. Das wäre eben nicht dialektisch. Das wäre, ich muss komplett in meiner einen Rolle drinbleiben und akzeptiere nicht, dass ich auch als starker Macher, Macho-Typ vielleicht einen weichen Kern habe.
Ja.
Ja. Und dieses gegensätzliche Pole zu integrieren, darum geht es. Und du hast es gerade schon ganz schön gesagt, ist es nicht das Leben? Ja, in dieser dialektischen Weltsicht ist im Prinzip alles permanent Veränderung unterzogen. Es gibt keine absolute Wahrheit und es gibt auch keine relative Wahrheit. Also keins von beidem ist komplett richtig oder komplett falsch. Wahrheiten entstehen immer wieder im Laufe der Zeit. Ja, also Werte, für die du mal standest, verändern sich vielleicht im Laufe deines Lebens.
Ja.
Ich mache es jetzt mal ganz einfach. Als ich 16 war,
hat
es irgendwas an Synapsen in meinem Kopf gegeben, die gesagt haben, ey, Foliensträhnen, das wäre geil. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich 16 war. Ich bete, dass ich 14, 15 war, aber vielleicht war ich auch schon 16. Und das musst du dir so vorstellen, ich gehe in Solingen in den Clemens-Galerien, also in der Innenstadt zum Friseur und dann haben die mir mit so einem Föhn, so erinnere mich genau, die hatten so eine, also das ist wirklich so eine Folie, die du auf den Kopf bekommst, das föhnen die fest, damit das so schön da dran passt. Und dann hatte der wie so eine Häkelnadel, ging der da durch, hat einzelne Haarsträhnen rausgezogen und die kommen dann quasi durch die Folie durch und dann färben die ein. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das nachher aussah, aber es muss ja furchtbar ausgesehen haben. Irgendwas in mir fand das aber damals gut.
Ja, das geht uns allen ja so, wenn wir alte Filmchen oder alte Fotos sehen. Dass wir denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und deswegen ist es eben auch so ein gutes Beispiel, ne? dass wir uns alle entwickeln.
Genau.
Dazu gehört die Dialektik. Ja.
Genau. Und das ist halt eben sowas, wo man...
Du hast ganz profan auf der Bühne, würde ich jetzt sagen, ja, man hat ja nicht nur gute Ideen. Ne?
Und ja, genau.
Ja, okay, weiter.
Und dieses, das ist eben dialektisch, zu versuchen, die Wahrheit im Moment zu suchen, ne, indem ich eine Synthese der Gegensätze, der Widersprüche in meinem Leben herstelle. Darum geht es. Und ganz oft tun wir das nicht, sondern bewegen uns in so einem klassischen Schwarz-Weiß-Denken, entweder das eine oder das andere. Ne? Entweder ich bin Mann oder Frau und da ist mir auch ganz wichtig, dass ich das eine oder das andere bin und es ist mir so wichtig, dass ich ausraste, wenn jetzt jemand gendert oder mir sagt, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt.
Ja.
Und da kann ich sagen, ja, das haben wir ja letzte Woche hier besprochen, das ist völlig fein, wenn das so deine Weltsicht ist, aber im Zweifel würdest du was gewinnen, wenn du dir attestierst, ja, ich bin Mann und ich gehöre in die Schublade Mann, aber drum heißt das doch nicht, dass es nicht auch weibliche Anteile in mir gibt, Stereotyp weibliche Anteile. Ja. So, das ist einfach mal ein Gedanke, wo ich diese Grautöne, von denen Marsha Linehan spricht, aufmachen wollen würde. Also ganz bewusst mit Spannungen leben.
Ja.
Und wir haben schon eine Reihe von Punkten genannt, aber ich glaube, sowas wie sich ein Ziel setzen, das zu leicht ist und dann denkt man sich, ja toll, dass ich das jetzt erreicht habe, versus man setzt sich ein Ziel, was eigentlich zu schwer ist. Das wäre so ein Widerspruch. Ne?
Ja.
Sich um andere kümmern, für jeden da sein, aber auch Grenzen ziehen und nicht so ein Helfersyndrom entwickeln. Das wäre so ein Widerspruch. Bin ich zu passiv? Bin ich zu aggressiv? Will ich die Dinge alleine schaffen? Bitte ich um Hilfe? Ne? Also bin ich Perfektionist oder weiß ich, dass jeder nur Mensch ist und auch mal Fehler macht? Diese ganzen Widersprüche in unserem Kopf, die wollen wir umgehen lernen, und zwar indem wir als ersten Schritt die Dialektik jetzt verstanden haben.
Genau. Ich hätte jetzt beinahe schon fast den nächsten Schritt wieder gemacht, aber es wäre ja sträflich gewesen. Und nochmal darauf hinzuweisen eben, tja, wie kommen wir da raus, wie können wir das, und dann kommt das Wort schon Akzeptanz, das ist schon das nächste Wort. Und ich glaube, das ist es dann auch. Ne? Einerseits, und das wird ja jetzt die ganze Zeit so gehen, einerseits betonst du die Dialektik, andererseits musst du ja mal dein Wesen akzeptieren.
Ja.
Wer bin ich? Wer bin ich? Bekenn dich auch dazu. Und da kannst du ja bewusst eine Dialektik eingehen. Ich glaube, das ist dann wichtig.
Genau, genau. Und trotzdem nochmal an das Therapie-Setup erinnert, wir wollen ja nicht jetzt hier was hören und uns dann nachher sagen, jo, jetzt bin ich halt so, ein gestresster, ein getriebener Typ und das bleibt jetzt einfach so, sondern wir wollen ja schon versuchen, damit umzugehen. Und es gibt eine Übung, die ich total schön finde zu diesen Widersprüchen und die würde ich gerne mal jetzt mit uns beiden hier ausprobieren, aber ihr da draußen alle, ihr seid eingeladen, auch in eurem Kopf einfach mal mitzumachen. Man muss einfach sich ein bisschen drauf einlassen. Sag mal einen Widerspruch, wo du sagen würdest, Atze, den könnte man jetzt mal rauspicken. Also weiß ich nicht, ne? Will ich Liebesbeziehungen mit Sicherheit oder will ich die Freiheit genießen?
Ach, da bin ich mir relativ sicher. Das, da bin ich, glaube ich, kein gutes Beispiel. Da kannst du an mir einen Tau festbinden.
Ja.
Aber gehen wir mal zum Essen. Natürlich möchte ich jeden Tag, 365 Tage oder dieses Jahr sogar einen Tag mehr, gesund essen. Mach's aber nicht immer. Das wäre jetzt auch typisch für mich. Das kennst du selber, wenn du auf Tour bist, dann verlierst du da so ein bisschen die Kontrolle und dann hast du dich doch wieder mit irgendeinem Zeug vollgestopft. Und du willst es aber eigentlich gar nicht.
Ja.
Ja, das wäre jetzt so mein Beispiel.
Das finde ich schön. Mhm. Okay, so und jetzt stell dir vor, in deinem Kopf so eine Waage. Mhm. Ne, zwei Waagschalen, so eine alte Apothekerwaage. Und auf der einen Seite steht gesund ernähren und auf der anderen Seite steht, was steht auf der anderen Seite?
Ja, cheaten.
Cheaten, sündigen.
Sündigen,
ja. Okay, cheaten.
Ja.
So, dass sich da hingeben. Ja. Das sind jetzt unsere beiden Waagschalen. Gesunde Ernährung versus cheaten. Und jetzt musst du dir vorstellen, wie sehr kippt denn diese Waage in eine Richtung? Weil, wenn die jetzt total in die Richtung gesunde Ernährung kippen würde, also wenn da ganz viel Gewicht wäre,
ja,
dann wäre ja kein wirklicher Konflikt zwischen diesen beiden Waagschalen in deinem Kopf, weil du hättest dich schon entschieden und du würdest es auch schon umsetzen und du würdest es auch schon hinkriegen, dich nur gesund zu ernähren.
Okay, tolles.
Du müsstest dich jetzt in deinem Kopf fragen, wie sehr ist diese Waage geneigt und in welche Richtung?
Ja,
kannst du das sagen so?
Ach, da gibt's mal bessere und schlechtere Phasen. Im Moment ist sie sehr auf gesund geneigt. Ich könnte aber nicht für mich den Fuß ins Feuer legen, dass es so bleibt.
Okay, also sagen wir mal, in der Schale für gesunde Ernährung liegt so ein Päckchen Mehl und in der Schale fürs Cheaten, da liegt so ein halb so schweres Pfund Butter.
Ja, oder sagen wir mal 4 Snickers.
Okay, so. Also, ne, aber das Bild ist klar. Ich muss jetzt mal, wenn ich diese Übung ausprobieren möchte, in meinem Kopf einen Widerspruch finden, wo die Waagschalen möglichst ausgeglichen sind, wenn ich jetzt, ne, das sind ja die größten Widersprüche, wo ich genau zwischen den beiden Schalen hin und her tendiere. Freiheit oder die sichere Beziehung, viel arbeiten oder Zeit mit der Familie, gesunde Ernährung oder eben cheaten. So, und wenn ich das jetzt verstanden habe, dass es da also diese Spannung gibt, jetzt ist die große Frage, wie können wir damit umgehen? Wie können wir diese beiden Widersprüche integrieren? Und wir haben am Anfang angekündigt, dass wir jetzt verschiedene Schritte vorstellen wollen. Und ich hätte 4 Stück dabei, die ich jetzt gerne mit dir entlang dieser Waage mal ausprobieren möchte.
Ja, ja.
Das Ziel von uns ist es, 2 Widersprüche in einer trotzdem funktionierenden Wahrheit für uns zu integrieren.
Okay, verstehe.
Mhm. Ja, ja. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob das hier bei dir mit dem Essen passt. Das müssen wir uns jetzt mal angucken. Marshall Linehan spricht von Transactions. Transaktionen, würde ich jetzt auf Deutsch sagen. Und zwar, das haben wir eben schon gesagt, dass viele von uns die Wahrheit so in schwarz oder weiß sehen. Ne? Wir denken entweder, ich bin auf der einen Seite oder ich bin auf der anderen Seite. Entweder These oder Antithese.
Ja. Ist das in uns allen drin, die Tendenz, eher schwarz-weiß zu sehen?
Ja, also was ist schon in uns allen drin?
Ja,
ne?
Das ist, oder ist das so ein allgemeiner...
In uns allen ist Blut, aber...
Ja, Zustand, ich weiß es nicht. Naja, das war ein kleiner Zwischeneinwurf, aber das war so ein Gedanke, der mir sofort durch den Kopf schoss.
Ist ja gut.
Ich glaube, dass viele das kennen, was du gerade besprichst. Ja, und es ist egal, ob das in uns allen drin ist oder nicht, aber viele kennen das.
Pass auf, vielleicht ist das nochmal ein guter Gedanke, dass wir uns klar machen sollten, so zeigt das eigentlich die moderne psychologische Forschung, dass dieses Schubladendenken, ich bin A oder B,
ne? Ja.
In mir ist das drin oder in mir ist das gar nicht drin, das ist in allen drin oder in keinem, dass wir davon eigentlich weg sind, sondern dass man vielmehr von, so ich nenne das immer Schiebereglern, von so Schiebereglern wie auf einem Mischpult ausgeht. Ne? Und bei dem einen ist der stärker, bei dem anderen ist der weniger stark. Und dann kommen noch die Situationen dazu. Vielleicht bist du in der einen Situation eher jemand, dem das total schwerfällt, jetzt dialektisch vorzugehen, und in einer anderen Situation sagst du, nö, da bin ich, kriege ich das hin, da kann ich Widersprüche vereinen.
Ja,
vielleicht
ja.
hast du im einen Bereich einen total starken Widerspruch mit einer Waage, die quasi ausgeglichen ist, wo sich die beiden Schalen richtig betteln.
Mhm.
Und in der anderen Situation sagst du, hör mal, das mit der gesunden Ernährung, das kriege ich super hin. Bei mir ist eher so die Frage, wie gehe ich mit meinen Eltern um?
Ja.
Weil ich liebe meine Eltern und meine Eltern haben mich aber nicht immer gut behandelt. Und dann hast du plötzlich so Waagschalen, wo ne, der Konflikt ist. Also ich würde eher von Schiebereglern sprechen. Und Marshall Linehan sagt dann auch so für sich ganz schön, ey, ich will jetzt, weil sie es ja in ihrem Buch beschreibt, ich will jetzt hier dieses Buchkapitel noch fertig schreiben, bevor ich nach Hause gehe. Und gleichzeitig, ich will aber jetzt aufhören zu arbeiten und nach Hause gehen. Alle von uns kennen das. Und der nicht dialektische Blickpunkt, jetzt sind wir bei diesen Transaktionen, wäre jetzt, A ist verantwortlich für B, wie so eine Einbahnstraße. Ja, ich will Zeit mit dir verbringen, aber ich will auch allein sein. Und dafür verurteile ich mich. Das eine mache ich, bringe so die Scham mit rein, das Verurteilen. Die Marsha sagt, nein, dreh das mal um. Weil ich Zeit mit dir verbringe, gibt es dann wieder Momente, in denen ich alleine sein will.
Ja, ja.
Also Transaktion würde bedeuten, A beeinflusst B, B beeinflusst A, hin und her, vor und zurück.
Mhm.
Verstehst du, was ich meine?
Ja, total. Das ist sehr, sehr gut dargestellt. Ach, das ist gut.
Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie kriegen wir das auf dein Essen bezogen?
Da kommt uns die Medizin in die Quere, die dann sagt, ja, das ist aber wirklich nicht gesund. Also bleiben wir doch mal bei den Beziehungen. Ich glaube, das ist für alle jetzt so klar. Du liebst deinen Gegenüber und trotzdem brauchst du ab und zu Zeit für dich. Gerade weil du mit dem Menschen zusammen bist, ich fand das Beispiel jetzt so gut, brauchst du eben auch Tage, wo du alleine für dich bist. Ja. Ich finde das so ein super Beispiel. Ich glaube, da kann man wirklich folgen. Wie gesagt, beim Essen gibt's ja Sachen, die wirklich anerkannt vernünftig sind und unvernünftig. Und ja. Das ist ja in dem Liebesbeispiel eben nicht so. Und deswegen ist das Essen vielleicht gar nicht so, ist nur auf den ersten Blick ein gutes Beispiel.
Ja, aber warte, was wäre denn damit, wenn ich jetzt, pass auf, ich könnte ja jetzt sagen, hör mal, ich muss mich gesund ernähren, weil ich zu viel Süßigkeiten gegessen habe.
Ja.
Und dann kann ich die Süßigkeiten und meine schlechte Ernährung dafür verantwortlich machen, dass ich mich jetzt gesund ernähren muss. Dann wäre ich wieder in diesem Blame-Modus. Du bist schuld, ja, da liegt die Ursache, da ist die Verantwortung. Ich könnte aber auch sagen, wenn ich jetzt den ganzen Tag Sellerie gefressen habe, dann ist das geil, abends mal so ein Stück Pizza mit triefendem Käse und Fett drauf zu beißen. Und dann will ich dieses Stück Pizza unbedingt haben, weil ich mich so lange so toll und gesund ernährt habe. Also ist jetzt vereinfacht, ne? Aber dieses Hin und Her und nicht A ist für B verantwortlich, sondern B ist auch für A verantwortlich. Das ist die Idee von Transaktion, so wie sie das beschreibt.
Ja, ja.
Ja, und vielleicht, du hast aber recht, finde ich auch, bleiben wir bei den Beziehungen. Sie macht das wieder am Extrembeispiel klar. Nochmal erinnern wir uns, sie arbeitet ja mit Menschen, die im Zweifel wirklich heftige Vergangenheit noch haben, ja. Und sagt, viele meiner Klienten, die sind wirklich schwer traumatisiert durch einen oder beide Elternteile. Und sie sagt, und das muss ich sagen, ist auch wirklich meine Erfahrung, ich habe viel weniger Erfahrung als sie, aber die Interviews, die ich gemacht habe bei In Extrem Köpfen mit den Menschen, die wirklich heftige Sachen erlebt haben, sie sagt, ich glaube, dass Menschen besser dran sind, wenn sie ihre Eltern lieben, als wenn sie sie nicht lieben. Egal, was die Eltern gemacht haben.
Ja.
Und sie sagt, so viele meiner traumatisierten Klientinnen und Klienten, die von ihren Eltern traumatisiert wurden, wollen die trotzdem irgendwie noch lieben. Und das war das, was ich auch immer wieder gehört habe.
Ne?
Dann hörst du von jemandem, der hat das furchtbarste, die schlimmste Gewalt durch seine Eltern erlebt und sagt dir trotzdem, nee, so schlimm war es nicht. Und meine Eltern sind gute Menschen. Und dann kannst du objektiv von außen dem jetzt hinbrettern, du vertust dich und du musst loslassen und die sind falsch und schlecht und doof und hast du nicht gesehen. Du könntest aber auch, und das wäre für mich jetzt das Dialektische und so schlägt Marsha das auch vor, zu sagen, ich versuche dem zu helfen, die Wut, den Hass, die Abneigung und das Verstehen zusammenzubringen. Verstehen im Sinne von, meine Eltern haben vielleicht ein Verhalten an den Tag gelegt, das auch durch irgendwas verursacht wurde, zum Beispiel das, was sie durch ihre Eltern erlebt haben oder das, was bei denen im Leben überhaupt nicht gut gelaufen ist. Trotzdem, wenn du sagst, ganz, ganz viele Menschen haben so dieses tiefe Bedürfnis, wäre genau das, dieses Transaktionsprinzip zu verstehen, nicht einfach nur den Hass und die Wut und so weiter auf die Tat deiner Eltern schieben, sondern wenn du in dir trotzdem noch das Bedürfnis fühlst, die irgendwie zu lieben, zu mögen,
ja,
dann musst du vielleicht anerkennen, dass auf der anderen Seite denen irgendwie auch was passiert ist. Und das dann A, B beeinflusst und B, A hin und her.
Ich übersetze das mal eben, wie das bei mir.
Ja, danke, weil ich habe gerade gemerkt, es war ein bisschen noch hackelig.
Auf meiner Hirnrinde angekommen ist.
Bitte.
Sagen wir mal, dein Vater war nicht ganz so ein netter Typ. Dann kannst du dich einerseits selbst belügen und sagen, oh nee, der war ganz in Ordnung. Der war ganz in Ordnung. Ich mag den. Du kannst aber auch sagen, ja, es stimmt, mein Vater ist wirklich ein Arschloch. Und trotzdem mag ich ihn.
Ja, ja, danke.
Und ich glaube, das ist es dann eben so deutlich ausgedrückt. Und ja, das können wir mit vielen Sachen eben lernen. Aber bleiben wir bei den Eltern, weil auch da spüre ich jetzt so bei allen so ein gewisses Verständnis, weil es gibt immer irgendwas, was dir an deinen Eltern oder an deinen Geschwistern, an deinen Freunden, an deinen Kollegen nicht passt. Und das musst du nicht verleugnen. Und je klarer du das benennen kannst, desto klarer kannst du dich auch dazu bekennen, die eben trotzdem zu mögen. Mhm. Oder auch nicht zu mögen, aber mit diesem Nicht-Mögen, mit denen eben umzugehen. Wenn du sagst, meine Mutter und ich zusammen Katastrophe, aber wenn wir uns so viermal im Jahr sehen, dann ist das eine feine Sache. Ja, wo ist das Problem?
Vielleicht noch nicht mal das, also ja, bin ich total am Start, aber vielleicht noch, muss es noch nicht mal sein, viermal im Jahr ist es irgendwie dann schön, sondern meine Mutter, totale Katastrophe.
Ja.
Und selbst wenn wir uns nur viermal im Jahr sehen, gibt es sofort wieder Streit.
Ja.
Aber irgendwas in mir will diese Mutter noch mögen.
Ja. Ja.
So, weißt du, was ich meine?
Ja, und dann hast du es aber für dich auch benannt. Dann weißt du, wo du stehst und drückst das nicht weg und musst dich selbst belügen und sagen, naja, die ist ja eigentlich doch ganz in Ordnung. Nee, du findest das nicht und magst sie trotzdem. Ja.
Ja. Und dieses wäre jetzt also der erste große Schritt, den sie vorschlägt, Transactions, ne, Transaktionen zu akzeptieren. Nicht A ist einfach nur verantwortlich für B, sondern B im Zweifel auch für A. Alles hat einen Grund.
Ja.
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 Sie schreibt, there's a reason for every action.
Ja.
Es gibt einen Grund für jede Aktion, für jede Handlung. Und wenn du das für dich annehmen kannst und sagen kannst, yo, ich finde meine Eltern echt scheiße, weil die echt Fehler gemacht haben und echt doof waren, aber irgendwie will ich die auch mögen. Könnte dir dabei helfen, dass du dieses Transaktionale akzeptierst und sagst, vielleicht gab es irgendeinen Grund für das Verhalten, das die an den Tag legen. Und damit muss ich es nicht entschuldigen, damit muss ich dem kein Verständnis gegenüberbringen, damit muss ich es schon gar nicht gutheißen, aber vielleicht habe ich verstanden, warum das so ist. Und das wäre für sie so ein, für Marshalina ein ganz wichtiger Schritt, dieses Dialektische, dieses mit Widersprüchen im eigenen Leben zu leben,
und
das hinzukriegen.
Und ja, genau. Ja. Und da ist jetzt über dieses Beispiel, finde ich, ist jetzt sehr klar geworden, was mit der Akzeptanz in dieser Therapie eben auch gemeint ist.
Genau.
Du öffnest die Augen für das, was wirklich ist, und kannst dich dann entscheiden, dich davon weg oder in welche Richtung du dich bewegst. Ja. Ah, sehr plastisch, ja. Finde ich gut.
Vier große Hebel haben wir angekündigt. Der nächste, jetzt der zweite. Das wird jetzt immer wieder mal so sein, dass wir sagen, ah, okay, Elemente davon kennen wir schon, aber ich finde, gerade weil das am Anfang, als wir gestartet sind, vielleicht mit dialektisch und dieser Situation von dem Alkoholiker, der einerseits sich verändern will, andererseits das nicht hören möchte, das ist ja erstmal nicht ganz einfach zu greifen. Ich finde, es wird immer klarer. So, und der zweite große Hebel ist jetzt Und-Sätze. Sie schlägt Und-Sätze vor. Also sie sagt, wir müssen uns bewusst werden, ne, dass gegensätzliche Pole, Widersprüche in uns drin gleichzeitig existieren können.
Ja.
Also ich akzeptiere eine schwierige Situation, ich habe ein Alkoholproblem, und möchte trotzdem handeln, diese Situation verändern. Ja, ich habe Angst vor einem Referat oder einem Vortrag in der Firma und mache die Präsentation trotzdem. Ich will frei und unabhängig sein und ich lebe aber in einer monogamen, tollen oder nicht so toll, aber eben monogam Liebesbeziehung, wo es jetzt keine Option ist, dass ich meinen Freiheitsdrang und meine sexuellen Wünsche noch irgendwie anderweitig auslebe.
Ja.
So, und sie sagt, mit solchen Und-Sätzen, da schaffst du es in die Grautöne zu gehen.
Okay.
Also dieses Denken in dieses Denken in Grautönen, das zeichnet sich dadurch aus, dass man im Prinzip andere Sichtweisen versteht und die Verhaltensweisen des Mittelwegs annimmt.
Ja. Ja,
also dass ich versuche, so die Grautöne zu erkunden, was vielleicht erstmal riskant erscheint, weil man natürlich mit Schwarz und Weiß, mit einfachen Schubladen, A, es gewöhnt ist, so zu denken und B, sich die Welt auch einfach macht. Aber das fand ich so schön, wenn ich die Grautöne eingehe, wenn ich diesen dialektischen Schritt versuche, dann fange ich an zu verstehen, es gibt eine Komplexität. Menschen sind viel, viel komplexer, als wir das oft von außen zulassen würden.
Ja,
so, weiß nicht, wie es dir geht. Ich denke da manchmal, wenn ich von außen so, sagen wir mal, es gibt irgendwie eine Schlagzeile über so einen Promi, ne, weiß nicht, der hat irgendwie Scheiße gebaut. Und dann sitzt du da und denkst, den habe ich ja schon immer gehasst. Das war ja klar, dass der sich so verhält. Und dann ist man so, dann lehnt man den so komplett ab. Ja, das kann man von außen machen. Nur jeder, der sich schon mal ausführlicher mit einem Menschen unterhalten hat, der hat doch bestimmt auch schon im Leben erlebt, dass da mehr ist und dass selbst wenn jemand da wirklich einen Fehler gemacht hat, in diesem Menschen doch im Zweifel noch eine Komplexität ist, die ich jetzt von außen total unterschlage, wenn ich den einfach nur in die Schublade schwarz oder weiß, doof oder nicht doof reinschiebe.
Ja, zeig mir den Menschen, der nichts zu bereuen hat. Das gibt's nicht.
Ja.
Das ist eben Menschsein, das Fehler machen.
Genau.
Ja.
Genau.
Die Unsätze, und ja.
Genau, sie schlägt dann also vor, ne, ich zeige meinem Partner Liebe und Achtung, mhm, auch wenn er sich vielleicht nicht so verhält, wie ich es mir wünschen würde. Ja, also Liebe und Achtung und gleichzeitig verhält er sich nicht so toll, wie ich das haben wollen würde. So, ich erkenne an, dass andere Menschen sowohl positive als auch negative Eigenschaften haben.
Ja, es fällt einem nur manchmal so schwer. Weil,
ja.
Ja, gerade bei anderen sehen wir natürlich immer genau, was falsch läuft.
Ja.
Mit uns selber sind wir da gnädiger. Also der Selbstbetrug klappt dann meistens am besten. Und wir ahnen aber irgendwo, dass wir so edel und gut gar nicht sind. Nur den anderen möchten wir ganz genau so, dass er sich so verhält und wehe, der macht irgendwas falsch. Und grad, das ist auch eine sehr deutsche Befindlichkeit, da wird auch schnell mal drauf hingewiesen. Das ist ja so wohl nicht geht. Genau. Da könnte ja wohl jeder kommen, ja.
Ja, genau.
Mhm. Ja, das bringt auch echt Frieden mit sich, dass man mit diesem Gedanken sich unter Menschen begibt, dass wir alle, was du eingangs sagtest, viel komplexer sind, als es von außen scheint. Diese
total, ne, total.
Du denkst ja, das sind so 4, 5 Hauptattribute und das muss es dann sein. Der ist so und der ist ja so ein Typ, der ist so ein Typ. Hörst du ja auch immer wieder. Ja, kann ich dir genau sagen. Es gibt 3 Grundtypen. Da gehen, stellen sich wahrscheinlich schon die Nackenhaare auf, aber.
Da schalte ich auf Durchzug, wenn ich sowas höre. Aber wieder das Bild von den Schiebereglern,
ja,
dass man vielleicht für sich akzeptiert, hey, ich bin total der Manager-Typ, der seine Firma nach vorne bringen will. Und ich habe den Anspruch, ein guter Vater zu sein.
Ja.
Und jetzt kann ich sagen, ich bin das nicht immer, ne? Und dann würde ich schon die nächste Dimension aufmachen. Ich kann sagen, ich bin nicht immer guter Vater und es gibt trotzdem Momente, in denen ich es total bin. Also, dass du einfach alle diese Momente, wo du sagst, da könnte ich jetzt in A oder B reingehen, dass du dir da zugestehst, vielleicht kann ich da einen Unsatz draus machen.
Ja, ja.
So. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir, wenn wir versuchen, mit Widersprüchen klarzukommen, jetzt diesen dialektischen Punkt einen Schritt weitergebracht hätten, mhm, indem wir sagen, um die Synthese hinzukriegen, wäre es wichtig, dass ich in meinem Kopf ein sowohl als auch ein und zulasse.
Ja, das ist gut. Das gefällt mir.
Ja?
Ja.
Dann können wir zum dritten Punkt kommen. Das ist alles oder nichts denken. Mhm. Was es, glaube ich, in ganz, ganz vielen Köpfen gibt. Ne?
Ja,
ich ertappe mich dabei auch so. Ne? Wenn ich jetzt denke, hör mal, du musst wieder ein bisschen mehr Sport machen und dich ein bisschen
ernähren,
dann fängt das nicht an, sondern das fängt an mit, ey, du musst 5-mal die Woche joggen gehen.
Ja.
Ne? Und jetzt, du isst jetzt gar keine Lindor-Kugeln mehr. Das ist so alles oder nichts. Und Marsha Linehan schlägt vor, wie wäre es stattdessen mit alles oder ein bisschen?
Ja, aber das ist doch ein super Beispiel mit dem Sport. Daran kann man es auch sehr gut bemessen. Du könntest ja jetzt anfangen und sagen, ich trainiere 7-mal die Woche. Ich gehe morgens joggen, mhm, und dann nachmittags gehe ich 7 Tage die Woche ins Sportstudio. Oder aber du sagst, na komm, seien wir mal ehrlich, das schaffe ich nicht. Ich akzeptiere das an mir, dass ich das nicht schaffe. Ich mache 2-mal die Woche Sport.
Ja.
Ne? Und dann ist das eben nicht alles oder nichts. Das wäre die Alternative. Ne? Ich schaffe nicht 7-mal, also gehe ich gar nicht.
Ja.
Ja.
Und selbst wenn du dann die 2-mal nicht geschafft hast, aber diese Woche war ich ein paar Mal spazieren.
Ja, ja.
Ne? Und habe wieder 3-mal die Treppe genommen und nicht den Aufzug. Also dieses, dass wir uns dann ganz oft, wenn wir versuchen, uns zu verändern, mit den Widersprüchen in unserem Kopf klarzukommen, nehmen wir nochmal die Waagschale, versuchen alles in eine Waagschale reinzuschmeißen. Die 4 Snickers müssen raus und ich muss komplett auf die Waagschale gesunde Ernährung setzen. Jeder, der das schon mal versucht hat, weiß ja, das klappt nicht. Und dieses alles oder nichts ist eben Irrweg in dem Versuch, mit Widersprüchen klarzukommen. Sie sagt jetzt alles oder ein bisschen, ne?
Ja,
dass ich mir zugestehe, so ein bisschen was zu tun in Richtung Veränderungsprozess. Das ist doch etwas, was dich im Prinzip dem großen Ziel, da was zu verändern, für dich zu verbessern, im Zweifel viel, viel näher bringt.
Ja, dann nehmen wir das Berufliche, dass du, natürlich kannst du immer noch mehr machen. Aber du kannst auch sagen, nee, ich Ich weiß, dass ich noch mehr erreichen könnte hier, aber ich will das gar nicht. Ich will nicht erste Bundesliga spielen, mir reicht die zweite. Ja. Das ist ja vielleicht auf unterschiedlichste Art bei uns beiden drin. Du mit deinem Fleiß, mit deiner Akribie, mit dem, wie genau du alles nimmst und wie, welchen gewissen Perfektionismus du auch möchtest. Ich mit meiner teilweise sehr chaotischen Art, die mir auch manchmal sehr auf den Sack geht, die mir selbst sehr auf den Sack geht. Und trotzdem muss ich, jetzt haben wir das mal wieder, streng genommen bin ich etwas älter als du.
Das haben wir lange nicht gesagt.
Ja,
haben wir
wirklich lange nicht gesagt. Und mittlerweile habe ich das nicht nur akzeptiert an mir, ich mag das. Ich mag das auch an mir. Also wenn es drauf ankommt, bin ich auch da. Dann bin ich auch in den Startblöcken und konzentriert. Aber ansonsten mag ich auch diese chaotische Seite an mir. Und ja.
Das also für mich ist das oft so, genau, dieses, was du gerade beschreibst. Wenn ich so merke, auf der anderen Seite, ey, da bist du wieder so, da machst du wieder 110%, obwohl 80% völlig reichen würden, dann könnte ich jetzt in meinem Kopf sagen, ja, ich will nur noch 80% geben. Ja, aber wenn ich statt 110% es schaffe, mal ein bisschen einen Gang rauszunehmen, ein bisschen mehr Muße und Ruhe da reinzubringen, was oft meinen Projekten total gut tun würde, dann reicht es doch vielleicht, wenn ich sage, ich brauche jetzt nicht von 110% runterzuschrauben auf 80%, sondern vielleicht schaffe ich es mal statt 110, 107%.
Ja.
So, das jetzt ein, als klingt jetzt wieder so nach Performance, aber so meine ich das gar nicht. Ich habe zum Beispiel öfter so Situationen, wo ich merke, da, also wenn man einen Konflikt mit jemandem hat, ne, kann man sich jetzt ganz verschiedene Sachen vorstellen. Mit Mutter. So, weiß ich nicht. Mutter wünscht sich, dass du dich öfter meldest. Du hast einen Kumpel, wo du das Gefühl hast, ey, irgendwie so im Laufe der Jahre sind wir ein bisschen auseinandergedriftet und da gab es jetzt ein paar Situationen, da hatte ich so das Gefühl, da nimmst du alles, aber bist gar nicht dankbar dafür. Dann finde ich, kann man oft in solchen Momenten denken, jetzt brauchst du ein Alles oder Nichts. Ich brauche jetzt das große klärende Gespräch mit Mutter. Ich muss den gordischen Knoten zerschlagen. Ich muss mit meinem Kumpel da die Freundschaft beenden.
Ja,
oder
müssen wir
richtig close sein wie im Studium. Ja. Nein, so vielleicht schaffst du es mal in dem Gespräch deiner Mutter zu sagen, hey, mir ist aufgefallen. Und dann beschreibst du das und nennst mal so ein Stück weit, was dich da umtreibt. Und mit dem Kumpel würdest du mal quatschen und sagen, hör mal, ich hatte die letzten drei Male das Gefühl, da habe ich dir den Gefallen gegeben, du hast mich da angerufen, dir beim Umzug zu helfen und dann wolltest du da noch von mir einen Rat, als es in deiner Beziehung nicht lief und es kommt so gar nichts zurück, du meldest dich gar nicht sonst mal bei mir, ob wir einfach mal ein Bierchen trinken. Und ich habe schon so oft erlebt, dass wenn man diese kleinen Schrauben angeht, statt der großen 180-Grad-Wende, dass man dieses, ich brauche gar nicht alles, sondern ein bisschen reicht schon, dass das oft viel eher zu so einer Synthese dann geführt hat. Ne?
Aber dann noch als kleinen Ratschlag obendrein, bleib bei dir, wenn du so ein Gespräch führst, dass du vielleicht deinem Kumpel auch sagst oder deiner Freundin, du, wir haben doch eigentlich so ein tolles Verhältnis und so eine tolle Freundschaft über die Jahre, aber was mich wirklich jetzt mal stört, und dann lässt du es erstmal bei dir und hast ihn nicht sofort entwertet. Also wenn du sofort reinstartest, immer, ich muss mal was sagen, mich stört das und das und das. Jo. Beschreib erstmal, was du wirklich magst. Und in diesem Rahmen kann man wunderbar Kritik üben.
Ja, so ich habe das mal von einem Kumpel gehört, um jetzt wieder auf die Widersprüche auch nochmal besonders zu kommen, nehmen wir eine Beziehung. So, der hat irgendwie für sich so gemerkt, nach mehreren Jahren Beziehung, irgendwie war es das jetzt so, ne? Ja. Die lieben sich, die beiden, und das funktioniert auch grundsätzlich gut und vielleicht auch zusammenziehen und Kinder und Family und hast du nicht gesehen. So, das war so die eingeschlagene Flugrichtung.
Ja.
Aber gleichzeitig merkt er in sich, jetzt nochmal links und rechts gucken und vielleicht nochmal Sex mit einer anderen, irgendwie das hätte was Reizvolles und so weiter. Können wir uns alles vorstellen. Und jetzt könnte man ja denken, ich brauche jetzt alles oder nichts, um diesen Widerspruch zu lösen. Entweder ich committe mich jetzt voll auf meine Liebesbeziehung oder ich sag, nee, ich mach Schluss und dann ist bei der Liebesbeziehung halt nichts mehr und ich mach das andere. So, und was macht der? Der sucht dann immer das Gespräch mit seiner Freundin, die reden darüber und der artikuliert das einfach mal und merkt schon, boah, alleine dadurch, dass ich das mal mit der teile, bringt uns das irgendwie wieder ein Riesenstück näher. Die sagt, boah, yo, ich habe irgendwie auch ähnliche Gedanken. Und es ging jetzt nicht am Ende darum, dass sie dann gesagt hätten, jetzt ist unsere Beziehung offen und du kannst da mal eine andere. Und dann hast du da irgendwie dein Bedürfnis befriedigt. Sondern es war einfach so ein kleines, ne, statt 100% Veränderung war es irgendwie so eine 5% Veränderung. Aber die hat einen Rieseneffekt gehabt.
Ja, ja, ja. Sehr gut, ja? Sehr gut, genau.
Man muss, das wäre also der dritte große Schritt. Ja. Nicht alles oder nichts.
Man muss nicht alles auf den Kopf stellen.
Oder
ja,
ein bisschen.
Ja, sehr gut. Ja. Ist ja angekommen.
Monsieur, letzter, großer, finaler Punkt, den wir ja hier immer wieder wie so einen roten Faden in unseren Teppich der dialektisch-behavioralen Therapie heute schon mit eingeflochten haben. Das ist die radikale Akzeptanz. Und Marsha sagt, wir müssen vielleicht erstmal verstehen, was ist denn der Unterschied zwischen Akzeptanz und radikaler Akzeptanz.
Ja, jetzt bin ich aber gespannt.
Radikaler stellen ja sich, ja, da stellen sich ja vielleicht schon ein paar Nackenhaare auf dieser Tage. Ja. Hier ist wirklich was Positives gemeint. Und sie sagt, ich sage meinen Klienten Folgendes. Akzeptanz, das ist, wenn ich anerkenne, wenn ich wahrnehme, was die Fakten sind, was Wahrheit ist. Ne?
Ja.
Und dann loslasse und nicht mehr gegen diese Realität kämpfe.
Ja, ja.
Ja?
Ja.
Also ich verstehe, wenn ich jeden Tag eine Kiste Bier trinke und eine Flasche Korn, ja, dann bin ich Alkoholiker. Und dagegen, gegen diesen Fakt kann ich und werde ich mich jetzt nicht mehr kämpfen, das akzeptiere ich. Und das ist jetzt tatsächlich ein konkretes Beispiel mir aus dem Studium. Da war jemand und hat mal sowas berichtet, ne, Betroffener. Und das war für mich total plastisch, da zu sehen, wie der das so über sich selber sagte. Jo, als mir das dann bewusst wurde, als ich das akzeptiert habe, brauche ich Hilfe. Jetzt könnte man sagen, ja, wie soll man denn noch mehr akzeptieren? Wie soll man radikal akzeptieren? Und da sagt Marsha dann,
ja,
radikale Akzeptanz ist, wenn ich das so richtig all the way, schreibt sie, mit meinem Geist, mit meinem Herzen, mit meinem Körper akzeptiere. Etwas ganz tief aus dem Innern meiner Seele. Ich mache mich komplett auf, diese Realität zu erfahren in diesem einen Moment, wie sie ist. Ist das greifbar genug?
Ja, nee, wollte ich gerade sagen. Das verstehe ich noch nicht so ganz.
Also, ich habe es so verstanden, wenn ich jetzt sage, ich akzeptiere was, na, dann könnte ich sagen, yo, ich akzeptiere, dass ich in einer Liebesbeziehung bin und dass ich da jetzt mit meiner Freundin die Regel getroffen habe, es gibt nur uns beide.
Ja.
Links und rechts ist wirklich fremdgegangen und ja, das ist jetzt ja der Punkt. Und das fällt mir schwer, ne, weil ich weiß nicht, hab vielleicht nochmal Lust, links und rechts und an Karneval und der Weihnachtsfeier. So, das kann sich jetzt jeder für sich so vorstellen. Das gibt's wahrscheinlich in vielen Köpfen.
Ja.
Radikale Akzeptanz wäre jetzt nicht nur zu akzeptieren, okay, das ist hier Fakt in meinem Leben, willkommen bei so ist es,
ja,
sondern zu sagen, ich muss es schaffen, das auch so wirklich, wirklich aus mir heraus zu fühlen.
Ah, und zu wollen. Und zu fühlen und zu wollen.
Ja, ich lasse das so richtig zu, weißt du? Manchmal hat man doch so Momente, wo du irgendwie sowas, wo es so richtig Klick in deinem Kopf macht und dann wie so ein Schauer, der dir wie so eine Dusche den Körper runterläuft, merkst du, okay, das habe ich jetzt gecheckt in jeder meiner verdammten Pore bis in die Zehenspitze.
Absolut.
Und das nennt sie radikale Akzeptanz.
Das ist gut. Das ist gut. Ey, diese radikale Akzeptanz löst für dich so viele Probleme, weil du so eine Klarheit gewinnst. Und das ist, glaube ich, das Radikale daran. Je radikaler die Akzeptanz ist, desto klarer ist die Luft.
Ja.
Enttäuschung ist das Ende der Täuschung. Für die Wahrheit gibt es keinen Ersatz und so weiter und so weiter. Und das ist so. Das ist so radikal. Und es kann nur, ich steigere mich da gleich rein. Und lebt mit meinen Widersprüchen dann trotzdem weiter. Aber ich will doch nur das nochmal unterstreichen, was du gesagt hast. Dass, wenn du radikal akzeptierst, dann wird dein Leben so viel leichter, weil dein Standpunkt so glasklar ist. Mhm. Und deine Entscheidungen sind doch viel, viel leichter, als wenn du die immer durch die Diffusion deines Individualismus treiben musst.
Mhm. Ja. Genau.
Ja, Hammer. Geil. Ja,
genau. Und sie sagt dann also, für meine Klienten ist diese radikale Akzeptanz der erste Schritt in Richtung Veränderung. Um dich wirklich zu verändern, musst du zuerst akzeptieren, wer oder was du bist.
Ja.
Ja. Du musst es wirklich, die Realität wirklich akzeptieren, wenn du sie verändern willst. Die Realität ist, wie sie ist.
Ja,
und
ja,
wenn du sie nicht magst, dann kannst du sie verändern. Ne? Und sie sagt dann, bitte stell dir nicht so Fragen wie, warum ich?
Ja.
Warum zur Hölle ist mir das jetzt passiert? Ja. Radikal akzeptieren heißt, aufzuhören, sich dagegen zu wehren.
Ja.
Ja. Und das fand ich einfach sowas, ich glaube, wir können uns jetzt vorstellen, dass das in manchen Situationen unfassbar schwer sein muss.
Ja.
Ja. wenn du jetzt sagen
genau, jetzt
willst,
müssen wir von Beziehung
ich,
weg.
Warum bin ich Opfer von einer Vergewaltigung geworden? Dass du da nicht immer wieder diese Frage stellst. Ich habe viele Betroffene kennengelernt, viele Betroffene gesprochen. Die haben das, da merktest du an ganz vielen Stellen, das haben sie auch zum Teil sehr explizit genannt, dieses sich fragen, warum ist mir das passiert? Sich damit mit Scham zuzuschütten, ne? Was ja eigentlich total unfair einem selbst gegenüber ist, weil ich war das Opfer als Kind und nicht, ich kann da nichts für. Das ist ganz, ganz schwierig, das ja, in einem ja. Kopf für sich zu verarbeiten. So, während jetzt vielleicht sowas wie, hey, ich muss hier mal mit meiner Freundin sprechen und dann radikal akzeptieren, dass unsere Beziehung so ist, wie sie ist. Oder ich habe einen Vater gehabt, der vielleicht nicht ganz so toll war, aber immer noch ganz nett war. Und das muss ich jetzt irgendwie radikal akzeptieren. Ich glaube schon, dass wir klar sagen müssen, dass das unterschiedlich schwierig ist.
Ein gutes Beispiel ist auch, wir hatten die Claudia aus Haltern ja hier, die bei einem von ihr verschuldeten Unfall eben Mann und ich glaube Sohn verloren hatte und
Tochter
verloren hatte. Und wie sie das geschildert hat, sie ist ja heute eine fröhliche, zufriedene Frau.
Stimmt.
Und die hat uns ja geschildert, wie sie ab einem gewissen Punkt akzeptiert hat, was passiert ist. Und diese radikale Akzeptanz hat sie ja eben in ihr heute zufriedenes Leben geführt. Ja.
Super. Jo, die Folge, total, die ist mir auch sehr im Gedächtnis geblieben, weil diese Geschichte so bewegend war. Und jetzt kommt noch, vielleicht können wir darüber das, was ich eben gesagt habe, wie Marsha das beschreibt mit dieser radikalen Akzeptanz, ist nochmal mehr greifen.
Ja.
Wenn du mit der da sitzt, mit Claudia, und die hat ja mit mir dann auch so Yoga-Übungen gemacht und so, ne? Die geht total über dieses Körperliche. Und dieses, ich fühle das in jeder Pore meines Körpers ne? Dieses, ich aus der Tiefe meiner Seele heraus. Jetzt könnte der Naturwissenschaftler mich anbrüllen und sagen, was ist denn jetzt die Seele? Ja, kann ich dir auch nicht sagen, aber die Idee dahinter, dass du das so richtig aus dir heraus fühlst.
Ja, ja.
Nicht einfach nur verstanden hast, das ist die Realität, meine Tochter ist gestorben, mein Mann ist gestorben, sondern das wirklich aus dir heraus fühlst, das wäre radikale Akzeptanz. Und hier schließt sich eigentlich ganz schön der Kreis zu unserem Anfang, ne? Als wir gesagt haben, der Klient kommt da in die Praxis bei ihr und sagt jetzt, wie, sie wollen mir nicht helfen, ich will mich doch verändern. Und dann sagst du, ja, okay, dann fangen wir an. Ja, wie, sie sagen, ich bin das Problem, ich bin doch hier, damit sie mir helfen. Dass du diesen Zirkelschluss in deinem Kopf, der dich nicht vorwärts bringt, dass du den durchbrechen kannst, wenn du diese radikale Akzeptanz probierst, das ist, glaube ich, so die wichtigste Botschaft hier zum Schluss.
Ja, und es klingt nicht mal einfach. Es klingt nicht einfach und es ist wahrscheinlich nicht einfach. Ich weiß, ich habe hier 20 Mal zu oft Nietzsche gebracht, aber leider jetzt wieder angebracht. Werde der du bist. Das ist die Akzeptanz, die radikale Akzeptanz. Und das ist so, so schwer.
Und Marsha würde uns zum Schluss noch mitgeben, sie sagt, dass jedem Einzelnen, der zu ihr in die Praxis kommt, du weißt, was du brauchst im Leben.
Ja.
Aber du weißt nicht, wie du da hinkommst.
Ja,
ja,
ja.
Und dein Problem ist, dass du vielleicht gute Motive hast, aber du hast nicht die Skills, um die zu erreichen. Und ich als Therapeutin bringe dir die guten
ganz
Skills
wichtig.
Bei.
Ganz, ganz wichtig.
Und das finde ich nochmal so.
Genau. Ein guter Therapeut gibt dir die Werkzeuge an die Hand.
Ja. Ja, dass wir jetzt nicht denken, okay, ich habe hier noch eine gute Freundin und die hat, weiß ich nicht, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung oder ich habe hier diesen einen Freund, der Suizidgedanken hat und dem sage ich, jetzt hör dir mal die Folge von Atze und Leon an. Dialektisch-behaviorale Therapie, das ist komplex und das ist grundsätzlich auch etwas, was Leute nicht alleine hinkriegen können, ohne Guidance, ohne ausgebildete Therapeutin an der Seite. Ne? Und das will ich hier einfach zum Schluss nochmal unterstreichen. Wir haben uns heute eine Therapiemethode und eine Forscherin, eine Psychologin, eine Professorin mit ihrer Arbeit angeguckt, um aus deren Gedanken, was für unseren Alltag, aber weit jenseits dem, was therapeutische Behandlung bräuchte, abzuleiten. Und ich hoffe, das ist geglückt. Mir hat das total viel mitgegeben, deren Arbeit, deren Sicht. Und ich hoffe, wir hoffen euch da draußen allen auch. Und ich würde sagen, Atze, damit.
Ja, ich danke dir für dieses Gespräch heute. Das sind so tolle Impulse. Großartig.
Ja.
Und nochmal von uns beiden, glaube ich, Therapie, traut euch. Wenn es schwierige Wege zu beschreiten sind, dann braucht man oft einen Scout und das ist besser, als da selber durchs Dunkel zu tappen.
Und ich möchte uns auch nochmal einen Gedanken ganz zum Schluss mitgeben, der ja, finde ich, hier nicht unter den Tisch fallen darf. Diese Frau, Marsha Linehan, Top-Professorin, Autorin und alles, was sie sonst noch erreicht und für andere auch gemacht hat. Wenn du das liest, merkst du, dass die so eine ganz, ganz menschliche Art scheinbar hat. Die ist als junge Frau, als Schülerin mit schwersten psychischen Störungen durch ihr Leben gegangen und hat das danach alles auf die Beine gestellt. Weißt du, ich finde, wir haben in unserer Gesellschaft so oft diese Geschichten von Menschen, die zerbrechen, die dann psychisch krank sind, wo wir einfach nur das Düstere sehen und nur den Untergang.
Ja.
Und ich finde, das ist einfach mal eine Geschichte, die auch die andere Seite erzählt. Ja. Das passt ganz schön zu unseren Widersprüchen. Das gibt's eben auch. Ne? Ja. Und auch wenn du depressiv und am Boden bist, kann es Momente geben, wo es vielleicht doch wieder etwas heller wird. Und auch wenn du eine Angststörung hast, gibt es vielleicht Momente, wo du mal gar keine Angst hast. Und umgekehrt, wenn du jemand bist, der sagt, ich bin total mutig, gibt es sicherlich auch Angst in deinem Leben. Das fand ich nochmal schön, weil das bei ihr so mitschwingt in dem, wie sie ihr Leben beschreibt.
Toll.
Eine Sache in eigener Sache, ihr Lieben, ich habe euch das hier vor ein paar Wochen schon erzählt und es geht jetzt langsam auf die Zielgerade der Anmeldung. Die Masterclass, unsere Masterclass startet wieder. Und habe ich dir das schon mal erzählt, Arzt, wie das genau abläuft?
Nein, grob, bin hoch interessiert. Wir hatten ja die Tage in einem persönlichen Gespräch mal darüber gesprochen, dass es ja eben auch viele HörerInnen gibt, die vielleicht etwas mehr wissen wollen. Und ja, finde ich großartig, dass du das machst.
Genau, die Idee ist, dass es sind 10 Wochen, ja, und jetzt nicht zurückschrecken, weil das ist komplett so organisiert, dass man das in jeden Alltag integrieren kann. Wer sagt, ich habe da komplett Zeit, kann an allen Sachen teilnehmen. Wer sagt, boah, ich muss eh immer so ein bisschen gucken, keine Sorge, es wird alles aufgezeichnet. Der Kern des Ganzen sind auch am Ende 3 große Live-Sessions, die sich über 6 Wochen, also in der Mitte dieser 10 Wochen befinden, wo man an 3 Abenden richtig, richtig viel Input von großartigen Psychologinnen und Psychologen bekommt. Mit denen zusammen habe ich im Prinzip so ein komplettes Programm auf die Beine gestellt, also wirklich 10 Wochen intensiv Psychologiekurs. Es gibt kleine Tandem-Calls, das musst du dir so vorstellen, angeleitet. Oder vielleicht sage ich es noch einmal anders beschrieben, wie es anfängt. Du kriegst erstmal ein Paket von uns geschickt, so ganz in Ruhe. Da kriegst du ein Workbook drin, das ist ausgedruckt mit vielen, vielen Infos schon. Da wirst du richtig an die Hand genommen, was sind so die Schritte, die du jetzt in diesen 10 Wochen durchgehen wirst. Und um mal ein Beispiel zu geben, neben den Live-Sessions, wo man wirklich in einem Online-Seminar ganz, ganz viel zu verschiedenen Themen mitbekommt, gibt es eben auch diese Tandem-Calls, wo man mal mit jemand anderem aus dieser
Gruppe
quasi angeleitet durch uns zu verschiedenen Themen sprechen kann. Ne? So, was sind deine Ängste? Im Leben.
Das klingt interessant,
Genau, und das berichten mir die Leute auch immer nachher, die sagen, ey krass, mal mit jemand anderem, der so einen ganz anderen Blick auch hat, den man natürlich im Rahmen dieser Masterclass schon so ein bisschen kennengelernt hat, auf die eigenen Themen zu gucken, das tut richtig gut. So, und abgesehen davon gibt's Deep Dives mit unserem Team, wo man Themen nochmal vertieft, es gibt Videoimpulse, es gibt exklusive Podcast-Folgen, die ihr euch anhören könnt, alles selbst strukturiert, immer so entlang dieses Workbooks, was ihr ausgedruckt von uns bekommt, das ist richtig schön, richtig hochwertig gemacht, wo man sich alles einträgt und die Highlights sind aber eben diese Live-Sessions und je nachdem, welche Masterclass ihr auswählt, könnt ihr da ganz verschiedene Themen abdecken, zum Beispiel die Masterclass Gelungen Leben, die, ich will jetzt nicht sagen, dass das meine Liebste ist, aber die finde ich so für den Start richtig gut.
Ja,
da geht es um Liebe, Angst und Zufriedenheit. Das sind so die 3 großen Gefühle, die da bearbeitet werden. Und wir gucken uns an, wie Liebesbeziehungen auf der Langstrecke funktionieren, wieso wir viel zu hohe Ansprüche an die Liebe haben. Immer mit viel, viel Wissenschaft, so wie hier im Podcast. Aber und das ist mir ganz wichtig, runtergebrochen auf deinen Alltag. Und anders als hier im Podcast gibt es dann da tatsächlich Austausch, Diskussion und viele, viele wirklich auch konkrete Impulse, die man dann ausprobieren kann. Ne? Und jetzt kann man sich vorstellen, in dem Angstthema geht es dann darum, wie stellt man sich Ängsten, wie macht man aus Angst vielleicht eine Kraft und nicht etwas, wo man sich gegen wehrt. Bei der Zufriedenheit geht es darum, dass man so dieses schnelle Glück im Prinzip, den wir alle nachjagen, dass das nicht so im Fokus steht, sondern eher, wie man wirklich Zufriedenheit kultivieren kann.
Ja.
So, das ist das.
Ja, wunderbar, dass ihr das anbietet. Ich schaue auf jeden Fall mal rein.
Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr da draußen, wenn ihr dabei sein wollt, ihr könnt euch jetzt anmelden. Los geht's Ende März, also besser schnell sein als langsam. Ihr geht einfach auf wemynd.de, wemynd.de und da steht alles. Meldet euch an, das wird eine richtig gute Zeit. Der Link dazu auch nochmal in den Shownotes. Atze,
ja, dann ich nehme den Schwung und die Energie mit. Zur Wahrheit gehört auch, gestern war ich scheiße auf der Bühne, heute werde ich gut sein.
Echt?
Ja.
Und wenn nicht, akzeptierst du das nach unserem heutigen kleinen Diskurs, dass es beides geben kann, oder?
Ja, aber ich akzeptiere auch, dass ich etwas mehr tun muss.
Okay.
Also mein Lieber.
Ja, dann müssen wir uns nächste Woche hier wieder mit einem kleinen Update bitte von dir versorgen lassen. Ja, abgesehen davon gehen Küsse von mir raus an dich. Ganz viel Spaß heute Abend. Wir danken euch allen da draußen wie immer dafür, dass ihr hier so am Start seid, dass ihr unsere kleinen Folgen so begleitet. Falls ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, tut das doch. Ihr klickt einfach in eure App aufs Abo und falls ihr uns mal eine Bewertung da lassen wollt, wir lesen die tatsächlich alle. Schreibt uns doch mal, was gefällt euch hier? Wir freuen uns auch über kritisch-konstruktives Feedback.
Genau. Und auf allen Kanälen, ganz egal, Instagram, Mails, wir lesen das.
Da haben wir euch schon lange nicht mehr drum gebeten. Es ist nach wie vor so, dass wir hier sehr, sehr viel mehr weibliches Publikum erreichen, was uns einerseits, glaube ich, freut, weil wir uns einfach freuen, Leute zu erreichen. Und andererseits denke ich ganz oft, was wäre das schön, wenn deutsche Männer, ich sage es einfach, deutsche Männer, da noch mal ein bisschen mehr aufbrechen würden. Und jetzt sitzen ja hier zwei deutsche Männer, liebe andere deutsche Männer, wir laden euch und auch alle anderen Länder, wir laden euch ein, hier mal dieses Vorteil aufzubrechen, dass Männer nichts mit Psychologie am Hut haben können. Kommt doch dazu. Und ihr Frauen, falls ihr ein paar Männer kennt, die ihr schon zuhört, sagt denen doch mal Bescheid.
Ja. Oder? Ja, macht hier unsere kleinen psychologischen Wanderungen mit. Da fällt mir schon wieder ein Name ein. Die Wandervögel.
Hör jetzt auf.
Ironielampe an. Ja, ich drück dich, mein Lindor-Bär.
Ja, Küsse, Küsse. Bis dahin. Tschüss, tschüss.
Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.